Meine Damen und Herren, Sie hören Wichtiges auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow, powered by Umbro.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und genau genommen der zweiten Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem Podcast, wo es um die wahren Werte geht, um den Fußball, wie wir ihn lieben. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Pillard, Onkel Pillow. Schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf, lieber Nico. Ich hoffe, du hast die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und bereitest dich gerade geistig auf eine sehr, sehr schwere Rückrunde für Werder Bremen vor. Aber da kommen wir gleich noch mal ein bisschen dazu. Ich hoffe, dir geht's gut. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin in die Winterpause eingestiegen quasi. Und das ist auch so, muss man ehrlich sagen, so der Grund, warum wir jetzt erst aufnehmen. Wir sind jetzt hier kurz vor Silvester. Eigentlich wollten wir vor Weihnachten noch aufnehmen, direkt nach dem 17. Spieltag. Aber sehen wir der Wahrheit ins Auge, das waren Dinge, die konnte ich einfach nicht so verarbeiten. Da musste ich ein bisschen Pause haben. Da sollten ein paar Feiertage dazwischen liegen und dann konnte ich erst wieder über Fußball reden. Aber das ist das, was wir heute machen wollen. Wir wollen über die Winterpause reden und damit quasi über das, was das Bundesliga-Tabellenbild im Moment so abgibt und haben das in drei Gruppen eingeteilt, ne? Platz 1 bis 6.
Ja.
Wie der Experte weiß, ist da...
Da kann ich ein bisschen mehr zu sagen als du.
Genau, und eigentlich wollte ich da mehr zu sagen, aber kann ich nicht.
Leider.
Dann gucken wir uns 7 bis 12 an. Das ist der Bereich, wo ich irgendwie noch gerne hinkommen möchte. Und dann gucken wir uns 13 bis 18 an, das, womit ich mich wahrscheinlich den Rest der Saison beschäftigen muss. Aber wir wollen so ein bisschen unsere ganz subjektive Sicht der Dinge auf das euch hier preisgeben, was wir da in der Bundesliga gerade sehen, wie wir das, wie wir es dann unter uns auch in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe zu zweit quasi immer machen. Nur wir wollen euch dran teilhaben lassen. Und deshalb machen wir dieses Format. Danke an dieser Stelle schon mal an Umbro, die unser Partner sind und die am Ende dieses... die am Ende dieses Podcast auch wieder ein kleines Geschenk für euch haben. Wir haben am Ende wieder was zu verlosen. Dazu kommen wir aber am Ende.
Das ist wieder nicht für mich das Geschenk, ne? Also ist ja schon die zweite Folge und ich wurde immer noch nicht beschenkt. Also müssen wir nochmal sprechen mit den Kollegen von Umbro.
Ja. Vielleicht musst du einfach mal mitmachen. Letztes Mal haben wir es unter deinen Post gemacht. Diesmal machen wir es unter meinem. Ja. Vielleicht kannst du da ja mitmachen. Vielleicht gewinnst du ja die Lottery.
Ich mache mir 24 Instagram-Fake-Accounts und dann gucke ich mal. Da kriegen wir schon irgendwo hin. Aber ich würde vielleicht nochmal einleiten, bevor wir auf das Bundesliga-Geschehen zu einsteigen, besser gesagt, was einfach, wo ich finde, wo wir nicht so drüber hinweggehen können und so tun können, als wäre das in der nahen Vergangenheit nicht passiert und in der kurzzeitigen Vergangenheit, die gerade hinter uns liegt. Hasse das Kopfballding von Cristiano Ronaldo gesehen, 124 Mal in allen Zeitlupen wie ich, also... Ey, sag doch mal, Nico, sag mal bitte ehrlich, ey, der Tor fällt und ich denk mir so, boah, ja, das sah schon ganz cool aus. Und dann guckst du dir eine Zeitlupe nach dem anderen an. Der ist schon in der Luft und zwar mit seiner Hüfte über dem Kopf des Gegenspielers, des Innenverteidigers, und die sind in der Regel auch nicht 1,70 groß, so. Der steht schon in der Luft und du siehst in der Zeitlupe richtig, wie dieser Verteidiger noch am, wie sagt man, am Antizipieren und am Ausrechnen ist, wann muss ich denn hochspringen? Da steht Ronaldo schon in der Luft, trinkt einen Kaffee, haut das Ding in seinen Körper, hat einen 45-Grad-Winkel zum Boden, der köpft das Ding in die lange Ecke und landet dann, und das ist so mein ganz persönlicher Highlight, landet auf dem, weiß ich gerade gar nicht, rechten oder linken Bein und steht. Also der landet auf dem Bein. Ganz ehrlich, Guido Burgstaller wäre Saison aus bis Karriereende bei Guido Burgstaller. Und machen wir uns nichts vor, bei jedem anderen Stürmer auch. Also, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Und ich freue mich wie ein kleines Kind darauf, wenn am 10. oder 11. April, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Zlatan Ibrahimovic, der jetzt wieder nach AC Mailand geht, dann tatsächlich doch nochmal in einem kompetitiven Wettbewerb wie der Serie A gegen Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin antritt. Da freue ich mich so unfassbar drauf. Nice.
Ja, fühle ich. Und vor allen Dingen dieses Tor, muss ich sagen, ich bin ja kein Freund von Cristiano Ronaldo, aber da kannst du einfach nichts sagen. Alter, mit 33 bin ich nicht so in der Luft gestanden und habe das Ding reingeköpft.
Mit 23 auch nicht. Was wolltest du jetzt erzählen? Nee.
Wie war aber vielleicht du in irgendeinem von deinen 1400 Kreisliga-Spielen?
Über 1400, nee, ich war tatsächlich nicht der Kopfballstärkste, da muss ich keinen Hehl draus machen, nee.
Ja, gut, aber es ist auf jeden Fall...
Dummerweise haben meine Trainer das regelmäßig anders gesehen und haben dann auch immer riesige Erwartungshaltung bei mir gehabt, bei Ecken, vorne so wie hinten, aber also, ich persönlich würde mich nicht als kopfballstark betitulieren, auf keinen Fall.
Nur von der Größe her wärst du jetzt auch nicht derjenige gewesen, den man da ins 1 gegen 1 gestellt hätte mit Cristiano. Das ist aber schon eine krasse, also es gibt ja diese Ausrechnung, dass er da irgendwas 2,46 Meter hoch in der Luft war.
56.
Ja, das ist schon alles ganz schön beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen, alter Schwede. Und vor allen Dingen, wie gesagt, in dem Alter und dann auch, also sagen wir mal so, bei der Bremer Verteidigung hätte er nicht so hoch springen müssen, um das in Reinköpfen zu machen.
Du hättest aber bei anderen Verteidigern auch. Also jetzt mal ganz ehrlich, das Ding ist so, nochmal, ich, also das, dann zum R und alle, boah, meinten Cristiano Ronaldo hat ein Kopfballtor gemacht und ich dann auf YouTube oder Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wo gegangen bin und geguckt habe. So in Echtzeit beim ersten Mal gucken, denkst du dir halt, ja, okay, der steht halt schon in der Luft, aber wenn du das dann mal ein bisschen genauer und aus anderen Winkeln und so anguckst, dann ist der absolute Wahnsinn, diese Bude. Also krass. Absolut krass.
Mein eigentliches Highlight hast du so in so einem Nebensatz erwähnt, dass tatsächlich Zlatan Ibrahimovic nochmal wieder in der Serie A, also in einer der höheren Ligen in Europa spielt, was ich nicht mehr gedacht hätte, nach seinem grandiosen Abschied bei Galaxy mit den Worten, ihr jetzt könnt ihr wieder Baseball gucken.
Ja, machen die auch.
Ja, genau. Und ich meine, der Typ ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also das wird natürlich auch ein Fußball sein, wo er natürlich sicherlich vorne genauso wie Cristiano, der wird auch so über den Platz schleichen. Bei ihm wird man mehr davon sehen, weil er halt größer ist. Und dann nimmt er sich das Ding hoch am Mittelkreis und haut ihn Volley irgendwann aus 50 Metern in den Winkel. Irgendwie solche Sachen werden wir erleben, glaube ich.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er, und ja, auch für mich ist das ein absolutes Highlight, dass er den Schritt nochmal macht, aber ich bin mir sicher, wenn der jetzt, sagen wir mal, der macht in der Rückrunde, dann ist ein halbes Jahr Vertrag und dann nochmal Option auf ein weiteres Jahr, lass ihn mal in dem halben Jahr 15 Serie A-Spiele machen und ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass er in den 15 Spielen 10 bis 15, 16, 17, 18 Tore macht. Ein bis zwei Dinger wieder, wo du denkst, Alter, wo hat er den denn hergeholt? Also die typischen Zlatan-Buden quasi. Und also ist auf jeden Fall eine Herausforderung, so einen Schritt in dem Alter nochmal zu gehen. Aber ey, machen wir uns auch nichts vor, ne? Der ist halt schon noch fit, so. Punkt. Der hat auch...
Ja,
Hast du seinen Tweet bei Twitter gesehen mit diesem Video, was AC Mailand hat so ein Video gepostet, wo irgendwie so eine, sieht aus wie Gott in Gold durch die Stadt schwebt, so, ich glaube, das ist animiert und dann steht da it's coming, also IZ mit Z, it's coming und Zlatan hat das retweetet und schreibt, this is not a drill.
Ja. Ey, ganz ehrlich, ich werde den Typen vermissen. Ich hatte ja die leise Hoffnung, dass er irgendwann nochmal Bundesliga spielt, aber für Bremen ist er noch ein Tick zu jung.
Ja.
Außerdem kann sich den keiner leisten. Das ist ja auch der zweite Punkt, wo man sich immer drüber im Klaren sein kann. Ich wollte mit dir heute ein kleines bisschen über die Bundesliga-Tabelle reden, unter anderem auch ganz persönlichen Gründen, weil ich so ein bisschen die Sorge habe, dass das eine echt harte Saison werden kann, die sich da gerade abzeichnet. Aber wir wollen es ja in drei Etappen machen und ich habe gedacht, wir fangen dann mal mit dem an, was am wenigsten wehtut und was für mich so Ziellinie dieses Jahr allerhöchstens sein kann. Mhm. Platz 7 bis 12. Mhm. Wollen wir das mal machen?
Ja, gerne. Lass da direkt mal reinspringen. Ich lese mal einfach mal, ich habe gerade die Tabelle bei mir vorliegen, für alle, die es gerade zuhören und die nicht vorliegen haben. Ich rassel einfach mal runter, von 7 runter nach 12 haben wir die TSG Hoffenheim, 27 Punkte, SC Freiburg direkt dahinter, ein Punkt weniger mit 26 Punkten, Wolfsburg auf 9, FC Augsburg 10. Platz, da sind wir dann noch bei 23 Punkte, Union Berlin auf 11 und ein Punkt vor dem Nachbarschaftsverein quasi, der Hertha aus Berlin mit 19 Punkten. Ja, das sind die Plätze 7 bis 12, auch relativ nah beieinander. Guck mal, nah beisammen. Hoffenheim 27 und Hertha 19. Ja, okay, sind schon 8 Punkte, da merkst du dann irgendwo schon einen Unterschied, aber auch nicht in, sagen wir mal so, Hertha wird, glaube ich, auch mit Klinsmann und wenn er nicht alles holen will, ne, sollen wir da direkt mal einsteigen? Die Transferpläne von Jürgen Klinsmann für diesen Winter mit Granit Xhaka und Julian Draxler, Mario Götze. Sag mal, was haben die vor? Was planen die?
Ja, den aus Stuttgart, ich kann immer seinen Namen nicht aussprechen, aber diesen mit Atza Dings da, den haben sie ja schon geholt, ne? Scheinbar 12 Millionen. Der gibt da einfach mal 70 Millionen aus und damit ist er auf jeden Fall nicht mehr Zwölfter am Ende der Saison. Da kannst du aber fest von ausgehen. Das ist schon ganz schön absurd. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass dieser Investor am Anfang hieß es, ja, wir wollen das bedacht machen und nicht gleich mit Vollgas und nicht das ganze Geld rauswerfen. Dann spielen sie eine Halbserie, schmeißen den ersten Trainer raus, haben nur 5 Spiele von 17 gewonnen und nur 22 Tore geschossen und denken sich, ah, läuft nicht. Gehen wir mal voll in die Vollen und geben mal die restlichen 100 Millionen, die wir noch auf dem Konto haben, in einer Winterpause aus, oder was haben die vor?
Ja, ja, genau, genau das ist das Ding, was ich meine. Also so ein Julian Draxler ist jetzt, wenn wir jetzt die Namen, die gerade im Raum stehen, Granit Xhaka, Mario Götze, Julian Draxler, also das sind jetzt die, von denen ich so ein bisschen akuter mitgekriegt habe. Da ist dann wahrscheinlich so ein Julian Draxler wohl noch A, auch der teuerste, aber B, auch der, wo du sagst, okay, das ist ein Transfer, der am meisten Sinn machen würde, der dich vielleicht am meisten weiterbringt. Wobei Granit Xhaka darfst du natürlich auch, ne, den Typ darfst du absolut nicht unterschätzen, auch wenn er da jetzt gerade bei Arsenal irgendwie so ein bisschen so eine schwere Zeit gerade hat oder jetzt auch schon ein bisschen was länger hat. Aber wer hat die gerade bei Arsenal nicht so? Aber der springende Punkt ist halt Winterpause. Ne? Also du kannst doch jetzt nicht tatsächlich ernsthaft hingehen und versuchen, in der Winterpause Spieler, die lange Verträge bei Vereinen wie Arsenal, London oder Paris Saint-Germain haben, da jetzt mal anklopfen und sagen, ey, gib mal jetzt schon im Winter, da zahlst du dich ja doof und dämlich. Und das ist, was du gerade sagst. Also schön und gut, wenn du so einen Investor hast und wenn du dir dann vornimmst, vernünftig damit umzugehen, dann ist das sicherlich eine erstrebenswerte Richtung, die ihr da einschlägt. Und wir beide wissen ja nicht, wie hoch das Kapital ist, was da jetzt liegt. Also wenn sie mal jetzt eben Huni verbraten können, vielleicht liegen die ja noch eine 3-4 für die nächste Saison. Aber wirkt gerade schon so ein bisschen wie, wie sag mal so schön, Aktionismus. Ja.
Ja, das ist alles ein kleines bisschen bescheuert. Also am Ende wird es Hertha-Fans freuen, glaube ich. Guck mal, wenn es hieß zur Halbserie, dass er 125 Millionen investieren wollte, insgesamt wohl 250 Millionen.
Okay.
Wenn du selbst das hat schon HSV-Züge, weißt du? Wenn du dann davon, also wenn es am Ende jetzt nur 60, 70 sind oder so, irgendwie ein Drittel, Viertel oder irgendwas davon, welche Summe du auch immer nimmst und welche auch für Transfers freigehalten ist, jetzt schon in der Winterpause ausgibst, weil du panisch bist, dass diese Saison so kacke läuft. Ich meine, du musst ausrechnen, sind 4 Punkte auf Platz 16 oder 5 auf Platz 17, also da ist nicht so viel. Und die größte Schmach, die sie wohl haben, ist immer noch die, dass du zur Halbserie nach 17 Spieltagen allen Ernstes hinter Union Berlin stehst und damit nicht mehr die Eins in der Stadt bist. Und ich weiß nicht, ob da auch irgendwann Eitelkeiten getroffen sind, dass man dann in den Aktionismus verfällt, den ich ja aus Hamburg auch kenne, vom HSV, der den aber wiederum immer auch, also dann auch zu Recht irgendwann in die zweite Liga gebracht hat. Ja. Ich halte ja von Klinsmann und seiner Idee immer was, aber ich habe keine Ahnung, ob dieser Verein das leben kann. Weißt du, wie ich meine? Also
ja, also nochmal, ich bin bei dir. Also ich habe, weiß ja noch, wir haben sogar mal kurz geschrieben, als dann Klinsmann da kam und der hat halt eine nicht nur, aber in erster Linie hat er eine krasse erste Pressekonferenz hingelegt, ne, mit so, pass mal auf, so, wenn ich für so ein Amt auf einmal angekarrt werde, so, dann könnte davon ausgehen, dass ich vorbereitet bin. Ich war vor einem Jahr vorbereitet, als das unter dem Raum stand und ich komme heute mit, ich bringe Anne Friedrich mit und ich erfinde den Performance Manager neu und hast du nicht gesehen? Also auf mich hat das schon einen Eindruck hinterlassen, ne, und machen wir uns mal nichts vor, der Typ beschäftigt sich halt auch, seit er wahrscheinlich denken kann, mit Fußball und das auf internationaler Ebene. Von daher macht er schon was her und ich glaube ihm auch, also ne, auf mich wirkt er schon so, als wenn der da was bewegen kann, in welcher Funktion langfristig jetzt auch immer, wahrscheinlich dann wohl doch ein bisschen was höher in der Führungsriege als auf dem Trainerposten. Aber jetzt einfach wild solche Namen wie Granit Xhaka, Mario Götze und was weiß ich, Julian Draxler durch den Raum zu werfen, ist halt einfach kompletter Aktionismus. Ich weiß nicht, wie viel da mitspielt, dass die Saison könnte jetzt ein bisschen im Arsch gehen. Also ich meine, ja, sag mal, du würdest jetzt alle drei kaufen, alle drei, die ich gerade gesagt habe. Also dann wirst du trotzdem nicht mehr europäisch spielen, meine Meinung nach, diese Saison so. Und das wirkt gerade sehr, sehr kopflos. Wobei du halt natürlich auch wieder von unserem Ende aus nicht weißt, wie viel ist denn da wirklich an jedem einzelnen Gerücht dran. So, weißt du, solche Dinger sind halt auch sehr leicht gestreut. So. Aber sollte da viel dran sein, dann wow, würde ich an der ihrer Stelle vorsichtig sein.
Deren Ziel ist es auf jeden Fall, unter die ersten sechs zu kommen. Das hört man. Im Moment stehen sie kurz vor den unteren sechs. Das ist aber so ein Bereich, wo ich Union Berlin und Augsburg auf jeden Fall eher gesehen hätte. Vielleicht, damit wir auch mal ein bisschen was zusammenfassen können und hier nicht auf jeden Verein immer 10 Minuten legen, sonst lauft ihr uns irgendwann weg, wenn wir hier 3 Stunden Podcast gemacht haben. Aber der Kurzblick darauf ist, dass ich von Union auf jeden Fall total überrascht war. Insgeheim habe ich immer gehofft und bei der Kaderzusammenstellung auch gedacht, die haben so einen guten Mix aus Unbekannten und aus Erfahrenen gebaut und die Idee und weißt du, diese ganze Philosophie vom Verein, das sind so alles Punkte, bei denen ich mir immer ziemlich sicher bin, dass die dafür sorgen, dass du nicht automatisch abgestiegen bist. Bin trotzdem überrascht von den 20 Punkten, die sie gesammelt haben. Genauso wie bei Augsburg 23 Punkte, wobei man da ja sagen muss, dass die, ich glaube noch vor 7 Wochen oder so, im Prinzip im Arsch waren, ne? Und dann gewinnen sie, glaube ich, sie haben jetzt gegen Leipzig ja verloren, aber vorher haben sie, glaube ich, hier irgendwie 5 Siege oder 6 Siege aus 7 Spielen oder irgendwie sowas. Also wenn sie die Serie nicht gehabt hätten, wären sie jetzt wahrscheinlich mit 5 Punkten auf dem Abstiegsplatz. Das ist schon krass.
Ja, gerade die Punktausbeute von Augsburg in den letzten Spielen, also ich glaube, da können wir, und da sind wir wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, das Thema Trainerwechsel. Also ich glaube, dass der Schwenk von Sandro Schwarz, ich will immer Sandro Wagner sagen, aber nein, Sandro Wagner spielt mittlerweile in China und sieht aus wie Muslim Baba.
Stimmt, ich hab vor kurzem saß ich original in so einem
Restaurant. Da saßen wir zusammen, mein Bester. Und da haben wir festgestellt, dass Sandro Wagner aussieht wie Müslüm Baba mittlerweile, nur ein bisschen jünger.
Das hat so ins Bild gepasst. Unglaublich, der Typ. Großartig. Ja. Aber ja, Sandro Wagner sitzt nicht bei Augsburg auf der Bank.
Genau, ich meine nicht Sandro Wagner, sondern Sandro Schwarz, und der Schwenk auf Martin Schmidt hat da, was auf jeden Fall die Ergebnisse und die Punkteausbeute angeht, ein Faktor gehabt. Martin Schmidt ist übrigens, nur mal kurz am Rande, mit dem muss ich mal ein bisschen mehr beschäftigen. Der Typ ist total verrückt, ne? Der hat schon irgendwie in seinem Leben 3 Jahrzehnte lang irgendwie 3 verschiedene Jobs ausgeübt. Der war irgendwie 10 Jahre lang Autohändler, unfassbar erfolgreich, und ist da schon steinreich geworden. Dann wurde er auf einmal Profi-Fußballtrainer und ist jetzt seit fast 10 Jahren Profitrainer. Der war voll lange mit Jana Azizi von Sky Sport News HD zusammen. Da guckst du, ne? Also der Dude hat auch, ja, ist kein Scherz. Also wenn meine Quellen mich da nicht im Stich lassen, und da tun sie, gerade wenn es um solche Sachen geht, in der Regel nicht. Der Typ ist auf jeden Fall interessant, aber weg von Martin Schmidt, sondern zurück zum Geschehen. Ja, kurzes Fazit vielleicht nochmal zu den Plätzen. Meine größte Überraschung so ein bisschen eigentlich, wenn ich mir jetzt mal von 7 bis 12 angucke, ja, Union Berlin. Klar, aber du, weißt du, solche Mannschaften, die hochkommen mit so einer Mentalität, sag ich jetzt mal, und erste Mal Bundesliga und hast du nicht gesehen, und ja auch Heimstadion mit krasser Atmosphäre und so, da die dann nicht zu den ersten Abstiegskandidaten in der ersten Saison wohlgemerkt gehören, das ist eigentlich schon mittlerweile so ein bisschen Selbstverständnis. Die zweite Saison ist dann immer noch mal was anderes. Wenn du halt nicht mehr von der Euphorie erste Jahr Bundesliga und so getragen wirst,
Na, wir reden nachher noch über Köln und Paderborn.
Ja, richtig. Aber wer für mich da schon so ein bisschen raussticht, und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht genau erklären, wie das so zustande kommt, ist schon Hoffenheim auf Platz 7, ne? Und ein Punkt hinten dran am internationalen Geschäft. Also wir dürfen nicht vergessen, die haben vor einem halben Jahr zum Sommer nicht nur ihren Trainer mit Julian Nagelsmann verloren, die haben hier die ganzen Nadim Amiris und wie hieß der andere, Kerim Demirbay, die sind beide rüber nach Leverkusen. Also die haben richtig Qualität im Kader verloren gehabt, haben den aus meiner Sicht zumindest vor einem halben Jahr eher müßig diese Qualität wieder reingeholt mit den Transfers, die sie im Sommer getätigt haben, haben einen Trainer geholt mit diesem Schröder, ich weiß bis heute nicht, wie man ihn richtig ausspricht, der ja auch in seinen Aufstellungen sehr wilde Varianten drin hat, so da holen sie so einen Skov, der in der Vorsaison irgendwie 12 oder 13 Tore vom außerhalb des 16ers erzielt hat, und der spielt auf einmal auf Außenverteidigerposition. Die hatten, und auch da haben wir in irgendeiner Runde mal drüber gesprochen, die hatten ein hartes Startprogramm. Wo haben wir da nochmal drüber gesprochen? Wir beide zusammen waren das. Wir haben uns mal auch in irgendeinem Format darüber ausgetauscht, wie inwiefern die ersten 3, 4, 5 Spiele das Startprogramm einer Bundesliga-Mannschaft dann im weiteren Verlauf der Saison beeinflussen kann. Und da war ich der Meinung, dass das einen Riesen-Impact haben kann. Und wenn du mal die Zeit ein bisschen zurückspulst, aus den ersten 5 Spielen haben die Hoffenheimer nicht viel geholt, aber haben sich dann jetzt in den letzten Wochen da ordentlich nach vorne und hochgeackert. Und ja, das ist so für mich so ein bisschen meine größte Überraschung dieser Saison. Also ich habe die, ja, ich will nicht sagen vor die 7, wo sie jetzt stehen, noch eine 1 davor eingeschätzt nach einem halben Jahr, aber schon eher auf einem zweistelligen Tabellenplatz, so mit Tendenzen vielleicht nach unten. Und wir dürfen Freiburg nicht, ne? Also wollte gerade sagen, aber ich rede schon wieder zu viel über, sag du mal was zu Freiburg.
Ich finde das total faszinierend, dass du Freiburg gar nicht so als die größte Überraschung genannt hast. Die Leute da unten im Breisgau haben einfach die komplette Hinrunde auf den ersten 4, 5 Plätzen verbracht und rutschen jetzt ein kleines bisschen runter, nachdem sie aber 26 Punkte Richtung Abstieg schon geholt haben. Also Freiburg wird dieses Jahr wieder damit nichts zu tun haben.
Ja.
Ich finde aber, dieses ganze Mitteltableau ist dieses Mal noch prägender, weil da, mal abgesehen von Hertha, die einfach so eine Saison spielen, die komplett Banane ist, sind alle anderen immer in so, arbeiten in Wellen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist oder bewusst ist, aber so Hoffenheim zum Beispiel, du hast recht, am Anfang voll verkackt, dann auf einmal 5 Siege in Folge in der Liga, dann wieder 4 Spiele verloren, dann wieder 2 Spiele gewonnen. Also es ist so ständig ein Auf und Ab. Gleiches gilt für Augsburg, die ich fest am Saisonbeginn eigentlich als eine Mannschaft gesehen habe. Und so haben sie auch die ersten 10 Spiele gespielt, die klare Abstiegskandidat sind. Und dann wechseln sie den Trainer und auf einmal stehen sie mit 23 Punkten in der Mitte der Tabelle. Und Hoffenheim bin ich voll bei dir, sehe ich ganz genauso. Ich habe diesen Sko am Anfang der Saison als die Überraschung der Saison geplant für mich, für Hoffenheim. Weil ich sehr viel von dem aus Dänemark gehört habe, dann stellt er den auf einmal auf den Linksverteidigerposten. Das ist ein fucking Außenstürmer.
So.
Also irgendwas ist da nicht ganz richtig. Und trotzdem, und das ist aber irgendwie das Bescheuerte an dieser Liga gerade, ich glaube, deswegen, damit können wir dann auch ein bisschen in das untere Tableau wechseln, weil da in meinen Augen auf jeden Fall 2 faustdicke Überraschungen drinstecken. Zeigt aber auch, dass diese Liga so total absurd ist, weil ich würde selber selbst deine Schalker auf 5, wo wir nachher noch kommen, mitnehmen, bis 18, das ist einfach ein Kessel buntes. Und wenn du eine gute Saisonphase hast, dann läuft's gut. Und, pass mal auf, Überleitungskönig, wenn du eine scheiß Saisonleitung hast, dann bist du auf einmal 13. wie Eintracht Frankfurt. Ich war noch nicht mal bei Werder Bremen, ich bin noch mal bei Eintracht Frankfurt. Frankfurt ist einfach die Mannschaft der Stunde in den letzten anderthalb Jahren gewesen. Und die stehen auf einmal mit 5 Siegen aus 17 Spielen und 18 Punkten 3 Punkte vor dem Relegationsplatz.
Ja.
Mit 29 Gegentreffern und nur 27 Hütten und so. Also das ist eine ganz schöne Kacksaison für Eintracht Frankfurt gerade.
Ja, total, total. Du, aber was soll ich dir sagen? Also die hatten halt diese eine fast schon magische Saison mit der Büffelherde, ne? Und dann war die Büffelherde weg und dann haben sie aber noch einen Adi Hütter gehabt, der das irgendwie noch so eine gewisse Zeit lang hat aufrechterhalten können. Aber
du, also, hast mir doch so ein, ja? Du hast mir doch so ein Bas-Dost-Bild da geschickt.
Ja, also ich kann dir mal kurz, warte mal, ich suche doch mal raus, habe ich auf Twitter gefunden, da hat jemand, der sich selber Bas Dost nennt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es der wirkliche Bas, ne, dann hätte er einen blauen Haken dahinter. Jemand, der sich auf Twitter Bas Dost nennt, der hat die besten Spieler vom folgenden Ländern aufgezählt, und zwar Holland, ganz klar Bas Dost, Irland, Bas O'Dost, Schottland, Bas McDost, Frankreich, Bas Ledo, Deutschland, Bas Dosthaus, Island, Bas Dostason, Brasilien, Bas Dostinho, Italien, Bas Dostelli. Spanien finde ich super. Spanien ist Bas Dost, ohne T. Und in Kroatien natürlich Bas Dostic. Du, und der wird den auch ein paar Tore schießen noch, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber der war jetzt auch eine Zeit lang verletzt, ne?
Ja, aber du merkst halt, dass denen das voll in die Rippen schlägt, das Ganze. Also, dass du halt diese Büffelherde nicht mehr hast und mit denen halt auch nicht mehr den Fußball spielen kannst, den sie vorher gespielt haben. Umso faszinierender, und das ist das, was ich aber sehr, sehr gut finde daran, ist, dass sie ja aber keine Diskussion aufkommen lassen bei Freddy Bobic, ne? Also über den Trainer wird nicht diskutiert. Wir gehen ja jetzt gemeinsam rein und das werden wir auch wieder gerade biegen, finde ich ja total faszinierend. So, wenn du auf der anderen Seite, zum Beispiel jetzt im unteren Tableau Köln siehst, wo du echt jedes Mal, also und das ist ein bisschen aus der Ferne betrachtet, aber es ist nun mal der Blick auf die, jedes Mal hast du das Gefühl, die spielen zweite Liga, marschieren da irgendwie durch, haben auch einen Zweitligasturm, der auf jeden Fall eine Nummer zu groß für die zweite Liga ist, aber offensichtlich eine Nummer zu klein für die erste Liga, denken aber trotzdem, sie sind, wenn sie hochgehen, mindestens wieder Kandidat für die das europäische Mittelfeld da. Und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwie nach der Hinrunde nur 15. sind, was ja in meinen Augen, also so wie sie jetzt dastehen, eigentlich ein vollkommen solider, vernünftiger Platz für FC Köln ist. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass da die Panik unheimlich hoch ist. Und also aus meinen Augen komplett irrational. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich kann auf jeden Fall so aus meiner Sicht oder von meinen Eindrücke, die ich für einen FC Köln habe und das auch schon seit langem, und das bezieht sich gar nicht so in erster Linie auf die Mannschaft und vielleicht auf den Vorstand oder so, sondern eher aufs Umfeld. Ich habe vergleichsweise viele Fans oder Menschen, die Kölner Fans sind, in meinen sozialen Netzwerken als Kontakten, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter, als auf Instagram nicht so. Ich glaube, das ist der, zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht sind es halt auch nur die paar Menschen, die ich da in der Freundesliste habe, so, aber in meiner Wahrnehmung ist Köln der Verein, der noch mehr als Schalke, noch mehr als Hamburg nach 3 Spielen deutscher Meister ist, und nach 3 Spielen muss der Trainer gehen und ist alles Söldnertruppe und keiner von denen kann Fußball spielen. Also das ist so, nee, ernsthaft, das ist meine absolute Wahrnehmung. Vielleicht tue ich damit jetzt der breiten Messe der Köln-Fans Unrecht und dann tut mir das auch leid. Aber meine Wahrnehmung, und das nicht erst seit dieser Saison, sondern seit 4-5 Jahren, die Köln-Fans unter meinen Bekanntenkreisen schwenken vom einen Extrem ins andere, und das in einer Geschwindigkeit von A nach B und wieder zurück, die, ja, wo nicht mal wie auch Schalke oder vielleicht, ja, die Hamburger vielleicht schon noch, aber sonst nicht viele mithalten können. So, das ist so meine Wahrnehmung. Und dann, wenn das dann so ist und dann rollt sich das aus und dann kann das auch am Ende sicherlich so, wie du gerade sagtest, wirkt alles sehr Panik, dann kommt eine Hektik rein, so, ne? Also so Vorstandsmenschen, die sind auch noch Menschen, die lassen sich auch irgendwann von gewissen Sachen beeinflussen, vielleicht sogar auch nur unterbewusst, und das ist sicherlich nicht gut für einen Verein, Punkt, egal welcher.
Definitiv. Ich glaube, wenn sagen wir so, also Bremen hat ja eine ähnliche Tabellensituation und auch vor allen Dingen Fortuna Düsseldorf, der direkte Konkurrent, um da vielleicht nochmal zu bleiben. Und da klingt es nicht so panisch, da verlängert man den Vertrag mit dem Trainer auf Platz 16 in der ersten Liga. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass Düsseldorf, ja, die ja auch eigentlich eher so ein Chaosverein gewesen sind, so eine grundsolide Nummer daraus machen und sich bewusst sind, dass sie genau da im Anführungsstrichen hingehören, wo sie sind.
Genau.
Sich wahrscheinlich ausrechnen, wir haben so 5 Punkte bis Platz 11, das ist realistischer Rahmen und da wollen wir hin und mal gucken, ob wir es schaffen. Und wenn wir runtergehen, dann sind wir halt Top 25 in Deutschland.
Ja. Absolut, absolut. Also sehe ich auch, der große Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, dass der eine Verein anscheinend weiß oder sich realistischer einordnet, wo er hingehört und wo er sich in der Tabelle unter normalen Umständen wiederzufinden hat, und der andere halt nicht, ne? Und dann, ja, kommt halt, was kommt.
Weißt du, guck mal, ich bin aus Hamburg, ne? Und du kannst dir vorstellen, ich habe eine Menge HSV-Fans in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was glaubst du, was bei mir bei WhatsApp in den letzten Wochen los war? Vor allen Dingen nach dem 0-5 gegen Mainz 0-5.
Ja gut, das war aber auch eine miese Nummer, ne? Also aber das darf euch nicht passieren. Ich meine, guck mal, ich bin kein Freund, wenn einer eh schon am Boden liegt, dann noch groß draufzutreten, so, und grundlegend, Punkt. Da kannst du auch jeden fragen, der regelmäßig mit mir über Fußball spricht. Ich bin gar kein schadenfroher Mensch. Boah, die 5 gegen Mainz, die waren echt, boah. Aber was man da, ja komm, gehen wir halt einfach mal rein in das Thema, ne? Und ich habe das dann gesehen und 5, und dann haben sie auch irgendwann aufgehört und hatten so ein bisschen Gnade in Anführungsstrichen. Und da war so mein Gedanke, ja gut, dann ist der Trainer jetzt halt weg, ne? Und dann, ja, was willst du sonst anderes machen? Und dann ist er jetzt aber nicht weg, ne? So, und dann gibt's danach noch ein Spiel gegen Köln, und das ist dann nicht mehr 5 Stück, sondern nur noch einer, aber das ist am Ende auch wieder verloren und der Trainer ist immer noch nicht weg. Und ich will ganz ehrlich sein, das beeindruckt mich, so, Punkt. Weil machen wir uns nichts vor, ich glaube, bei allen anderen 17, die du da auf dem Tableau siehst, bei denen wäre anders reagiert worden. Vielleicht auch zu Recht, vielleicht auch nicht. Aber die Frage ist jetzt halt, also jetzt macht das halt mal einer, ne? So. Jetzt macht das halt mal einer und sagt so, nee, guck mal, wir haben 6 von Bayern. Wir hatten zum Weihnachtsfest, hatten wir ein 6er Päckchen von der Bayern, ein 5er von der Mainzer und damit nicht langweilig wird, auch nochmal ein extra von der Kölner. Aber wir machen jetzt einfach mal so weiter. Und ich bin jetzt gerade auch nach Tagen, wo ich mir hier und da mal wieder über das Thema Gedanken mache, mir immer noch nicht im Klaren, finde ich das gut? Also ja, ich finde es gut aus einer Fußballromantik heraus, aber finde ich das auch gut in Hinsicht auf, ey, die müssen jetzt langsam mal ein paar Spiele gewinnen, sonst steigen sie nämlich ab. So, wie siehst du das denn?
Ich habe genau das verteidigen müssen, weil du kannst dir ja vorstellen, jeder HSV-Fan in meinem Umfeld hat natürlich direkt damit gearbeitet, dass der Trainer jetzt ja weg muss und dass das ja dann auch totaler Quatsch ist. Und das ist ja auch eine typische Fußballarithmetik, die dafür sorgt, dass du nach solchen Ergebnissen rausgeschmissen wirst. Es gibt aber hier, glaube ich, einen entscheidenden Faktor, den man woanders vielleicht auch nicht so gelten lassen kann. Das gilt vielleicht auch noch bei anderen Vereinen, so, keine Ahnung, obwohl selbst bei Köln, Augsburg, aber gut, Paderborn steht ja noch beschissener da und auch der Trainer ist nicht in der Diskussion, aber das ist nochmal ein anderes Level.
Ja,
weil die zufälligerweise erst Liga spielen und jetzt erstmal umgehen müssen. Aber Bremen ist halt mit einem Trainer, der ambitioniert gesagt hat, wir wollen Sechster werden, stehen sie jetzt auf dem 17. Platz. Aber ich glaube, und das sind so die entscheidenden Faktoren, die du so merkst, die Mannschaft scheint nicht gegen ihn zu sein und überall im Verein ist man sich der hohen Qualität des Fußballlehrers, der ist bewusst. Der Faktor in der Saison eine Krise zu bewältigen, eine wirkliche Krise, hat er jetzt zum allerersten Mal. Mhm. Bisher war alles gut und ambitioniert und auch erfolgreich und man konnte selbst mit einer Niederlage mal leben, weil ich kann mich an Spiele erinnern, wo er auch Bayern München und Borussia Dortmund taktisch ausgezockt hat quasi auf 90 Minuten. Mhm. Das war in der regulären Spielzeit so, das war im Pokal so, beide gegen beide und das eine Mal hat es geklappt, das andere Mal durch den Elfmeter nicht, aber der hat auf Augenhöhe mit diesen Mannschaften sich taktisch verhalten und jetzt kriegt er halt von Mainz 05 auf den Arsch. Dem schlimmsten Spiel in meiner Werder-Fankarriere, würde ich auch wirklich sagen. Ich glaube, die haben auch noch nie zu Hause so viele Tore kassiert wie dort in der ersten Halbzeit. Irgendwie so, gab es so eine Statistik. Noch nie 0 zu viel zu Hause.
Bastos war auch noch nie da.
Ja, genau. Aber natürlich ist da viel Fußballromantik da drin, aber mein inneres, also ich versuche das ja so neutral wie möglich zu betrachten und ich will ja, also bei mir aggregiert ja auch blanke Angst jetzt, ne? Also ich will ja irgendwie, dass sie in der Liga bleiben und trotzdem versuche ich sachlich zu bleiben und gucke mir den ganzen Kram an und überlege, was ist denn die fucking Alternative? Ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Ich glaube, dass es an der Mannschaft liegt. Und es gibt so ein paar Faktoren, über die nicht ganz so viel gesprochen wird, was ich schon das eine oder andere Mal, zum Beispiel auch bei Bundesliga oder so mal erwähnt habe. Die Verletztenmiserie, der insgesamt recht dünne Kader, dann schon auch das sich auf bestimmten Positionen auf etwas verlassen wollen und dann aber einfach nicht die Breite zu haben, um was aufzufangen. Ich weiß, dass Niklas Füllkrug jetzt nicht der größte Stürmer ist, der dich automatisch nach Europa schießt. Er ist jetzt kein Bastos.
Sorry, wenn ja, ist ja kein keiner ist Bastos außer Bastos, Punkt. Und genau. Ey, du kennst meine Meinung über Niklas Füllkrug. Aus meiner Sicht hat er kein Bundesliga-Format. Aber ich weiß, du siehst ja anders.
Ja, nee, vor allen Dingen, weil er das ja in den ersten Spielen gezeigt hat. Das Fußballspiel von Werder Bremen war darauf ausgerichtet, das Spiel so zu wirbeln und am Ende Niklas Füllkrug das Ding in der Mitte aufzulegen und der nickt die Dinger rein. Und nach 5 Spielen hat er 4 Tore gehabt und dann reißt er sich das Kreuzband. Wenn der 17 Spiele gehabt hätte, dann sind wir bei deiner Quote, die du dir von Ibrahimovic und so wünscht. Wenn er nur 12 Tore gemacht hätte, dann wäre Werder Bremen nicht 17. sondern dann würden sie irgendwo auf Augsburger Niveau wahrscheinlich stehen. Aber hätte Fahrradkette. Die Innenverteidigung ist eine Katastrophe. Das defensive Umschaltspiel, die fehlende Geschwindigkeit im Spiel, die jetzt offenbart wird, die richtig eklatant ist, weil du jetzt anders spielen musst, ist ein richtiges Problem. Das Fußballspiel von Bremen war einfach anders aufgebaut. Es war aus kontrollierter Offensive geplant. Das heißt, du wolltest versuchen, den Gegner zu dominieren. Dazu musst du nicht sprinten, sondern du musst gut ballsicher sein. Und das können sie alle, nur sie sind halt nicht durchschlagskräftig genug. Und genau das fällt dir jetzt gerade auf die Füße. Und deswegen habe ich auch richtig Sorge. Also ich habe jetzt gerade heute oder gestern mitgekriegt, dass sie Vestergaard wiederholen wollen, weil der bei Southampton nicht glücklich ist. Mhm. Nehme ich sofort. Weil das ist wirklich, das ist Leuchtturm, den stellst du da hinten in die Mitte, der haut alles um, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und so einen hattest du doch wahrscheinlich früher auch in deiner Mannschaft. Du kennst diese Leute, die dafür sorgen, dass erstmal alles weggehauen wird, wo kein Gras wächst und so. Und dann danach räumen wir dann auf.
Ja, ja, klar, sicher. Also würde ich gerade bei eurer Defensive sehe ich Verbesserungsmöglichkeiten, sagen wir mal so. Insbesondere wie heißt der, Langkamp?
Ja,
Sebastian Langkamp, Alter. Ja, Katastrophe.
Gut, und der aber andere auch und der Lang, der aus Gladbach gekommen ist, auch eine Katastrophe, Alter. Das ist
ja, habe ich tatsächlich jetzt in den letzten Wochen auch so wahrgenommen, aber war in Gladbach auch mal anders oder erinnere ich mich da falsch?
Ja, also sagen wir so, es muss ja auch, guck mal, das ist ja der nächste Punkt. Ich habe ja dann auch immer noch so viel Vertrauen in die Verantwortlichen und das ist vielleicht auch noch so eine Bremer Sache, die unterschiedlich ist zu anderen Vereinen. Dieses Vertrauen darin, dass die Leute, die da sitzen, dass die schon irgendwie wissen, was sie da machen. Denn Baumann ist ja auch kein Blinder, sondern der hat in seinem Leben auch schon das eine oder andere Fußballspiel gesehen. Das heißt, wenn die gemeinsam der Meinung sind, der Spieler ist gut, dann gehst du als Fan ja auch erstmal davon aus, dass sie wissen, wovon sie reden.
Ja, und deswegen natürlich, ist aber dann
zu verpflichten, okay.
Du, aber, ja, aber das ist in jedem Verein so. Also in keinem Bundesliga und auch nicht Zweitliga-Verein sitzen Blinde. So, also das ist halt einfach ein Fakt. Und egal wo im Profifußball einer einen Spieler verpflichtet, dann hat er sich was dabei gedacht. Ob das dann am Ende funktioniert, ist nochmal auf einem anderen Zettel geschrieben. Aber ich wollte nur nochmal so im Raum werfen. Also Langkamp, alles, was ich die Saison gesehen habe, war desaströs. Punkt. Und dieser Lang jetzt gerade in den letzten 2-3 Wochen hat er auch einige Böcke von ihm gesehen, aber ich meine auch noch im Hinterkopf zu haben, dass er in Gladbach auch schon mal anders performt hat und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht mein Fazit mal zu dieser ganzen, zu dem Bremen-Dilemma, nenne ich es jetzt mal.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also ich habe von vornherein zu Beginn der Saison gesagt, diese Europa-Gequatsche, ich habe das nicht als realistisch gesehen und wenn etwas nicht realistisch ist, dann bin ich persönlich aber auch nur kein Freund, das auszusprechen, weil jetzt bist du halt nicht nur Bremen, die auf dem 17. gelandet sind, sondern auch noch Bremen, die auf dem 17. gelandet sind und eigentlich 6., 5., 4. werden wollten. Ich glaube nicht, dass der Kader, naja, die Verletzungen musst du mit einberechnen, du, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, wir haben jetzt, mache ich mal kurz den Schwenk auf Schalke, in den letzten 8 Jahren, diese Saison ist die erste Saison, wo wir mal so 10-11 Spiele von großen, schweren Verletzungen in Hülle und Fülle verschont worden sind. Das hat sich jetzt dann in den letzten 5-7 Wochen der Hinrunde auch erledigt. Aber du hast Verletzungssachen immer mit drin. Was ich aber sagen will, ist, dass der Kader in Bremen, in Vollbesetzung natürlich, sicherlich kein Kandidat für einen 17. Tabellenplatz ist, aber aus meiner Sicht auch kein Ding für 6, 5, 4 oder wer weiß, vielleicht noch ambitionierter, sondern sich da irgendwo in der Mitte eintrudeln kann.
Dann bin ich dabei. Ich will einen einstelligen Tabellenplatz haben. Den wollte ich aber auch die ganze Zeit haben.
Und dass du
Siebter wirst, bin ich glücklich.
Ja, so, das kann auch mal 10 oder 11 werden, so, wenn es dann nicht ganz für 9 klappt, aber dann finde ich zumindest jetzt für diese Saison, von der wir reden, und wir spulen jetzt aber nochmal ein halbes Jahr zurück und vergessen alles, was bis hierhin war, jetzt von 9. Platz zu reden, ist sicherlich unrealistisch, aber ich glaube, dass Bremen jetzt gerade, und das ist aber auch noch abhängig von 1-2 Schlüsselspielern wie so einem Rashica und so einem Davy Klaassen, wie auch immer ausgesprochen wird, aber lange Rede, kurzer Sinn, die Mannschaft an und für sich gehört für mich halt ins Mittelfeld-Tabelle. Und wenn es dann mal richtig überragend läuft, dann ist vielleicht auch nochmal mehr drin. Florian Kohfeldt.
Genau das ist das, was Florian Kohfeldt ja gesagt hat.
Ja, aber trotzdem,
wir haben einen Kader, der Vierter werden soll, sondern wir haben den Plan und die Ambition, über uns hinauszuwachsen. Und deswegen
das ist doofes Gelaber. Also, du hast ein Ziel und das ist dein Ziel und das solltest du kommunizieren. Und alles, wovon du abends träumst, das kannst du auf dem Weihnachtszettel schreiben oder deiner Ehefrau erzählen, aber nicht öffentlich in Pressekonferenzen oder im Kicker oder sonst wo. Also, aus meiner Sicht totaler Bullshit. Und das sind halt auch so ein paar Dinge, wo ich glaube, dass so ein Florian Kohfeldt mit Menschen ist der, glaube ich, ganz stark und der hat auch taktisch ein bisschen was. Aber, und ich weiß, dass da sammle ich jetzt Minuspunkte bei dir bis in die Steinzeit, aber ich halte den nicht für den riesigen nächsten großen Trainer, für den ihn viele andere halten. Ich weiß nicht. Aber ist auch nur so, weißt du, ich habe zwar über 1400 Kreisliga-Spieler auf dem Buckel und bring natürlich die dementsprechende Erfahrung mit, aber das ist halt auch nur Kreisliga-Erfahrung. Ne? Ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche Werder Bremen, dass sie da schnellstmöglich rauskommen und dann auch mit dem Trainer, den sie jetzt haben, dann die Saison irgendwie auf Platz, was weiß ich, 13, 12, 11 oder so zu Ende bringen und dann im Sommer mal ihr ganzes Lazarett ausklären und vielleicht nochmal ein, zwei gute Verstärkungen und dann nächste Saison eine ruhigere Saison spielen. Das ist das, was ich mir für euch wünsche.
Das ist lieb von dir, dankeschön.
Ja,
ich möchte trotzdem noch eine kleine Lanze insofern, also natürlich ist der Punkt, dass alles, was über Florian Kohfeldt gesprochen wird, vollkommen Humbug ist, wenn du darüber reden willst und der Trainer ist 17. in der Tabelle. Da greift kein Argument mehr. Alles, was vorher gesagt wurde, ist halt einfach nur totaler Quatsch, weil es stimmt nicht, weil guck auf die Tabelle, die lügt nicht. Und das stimmt ja nun mal auch leider einfach so. Punkt. Deswegen gibt es auch hier keine weiteren Diskussionen darum. Jetzt, und das ist jetzt der entscheidende Faktor, in dem er jetzt ist, geht es eigentlich nur noch darum, den Schaden, den wir da im Moment haben, so gut wie möglich auszugleichen und genau so einigermaßen heil in die Winter, in die Sommerpause zu kommen, nicht abzusteigen und dann kann man sich nochmal zu schütteln. Ob er dann wirklich so ein guter Trainer ist oder nicht, das werden wir beide eh nicht entscheiden. Bei Borussia Dortmund sind sie immer noch voll davon überzeugt.
Ja, total.
So
total.
Hart wie die immer noch an dem Graben.
Ja, kann ich dir bestätigen. Ich habe ein gewisser, kleiner, schandvoller Teil meiner Familie ist Dortmund. Und die habe ich jetzt, die musste ich jetzt natürlich über die Feiertage alle mal wieder sehen. So im restlichen Jahr wehre ich mich da immer gegen. Aber der Name Florian, natürlich spreche ich dann auch mit denen über Fußball und der Name Florian Kohfeldt ist von jedem einzelnen von denen mehrfach gefallen. Schon allein deswegen wünsche ich mir, dass er bei Bremen bleibt und so die nicht das kriegen, was sie wollen. Punkt. Und ich lege mich auch fest, Werder Bremen steigt nicht ab. So, Werder Bremen steigt nicht ab, Paderborn steigt ab und zwar mit Pauken und Trompeten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der FC Köln sich dem anschließt und wer dann der Dritte im Bunde wird oder besser gesagt, wer in der Relegation muss, wird sich zeigen. Ich bin mir halt
ja, guck mal, lass uns da mal ganz kurz nochmal draufblicken, weil wir haben noch nicht über Mainz gesprochen. Mainz ist auch so eine Wundertüte mit neuem Trainer, die teilweise dilettantisch spielen und dann auf einmal natürlich auch mal sehr gut spielen. Bayer Lautzer will vor Köln bleiben, so viel ist klar. Das wird eine richtig spannende Rückrunde. Also wenn du denn mal jetzt das Tableau anguckst, dann wir fassen das mal kurz zusammen, damit wir. Ich sehe definitiv Platz 11 Union Berlin, die werden nicht nochmal 20 Punkte holen. Das heißt, es wird spannend.
Aber die bleiben drin.
Ja, genau, aber trotzdem geht es irgendwie von 11 bis 18 wird es darum geben, zwei Absteiger und ein Relegationsspiel zu planen. Und ich, ganz ehrlich, ich möchte nur noch eine Sache im Ende, ich möchte keine Relegation Werder Bremen gegen HSV. Dann muss ich auswandern die Tage.
Kann ich nachvollziehen. Wenn ich jetzt einfach mal aus meinem neutralen Entertainment-Brillengesicht drauf gucke, dann würde ich natürlich sagen, doch klar, sicher, kann ich mir sauber eine Tüte Chips dabei reinhauen auf der Couch. Aber wenn ich da jetzt mal an deinen Blutdruck und Cholesterin und sowas denke, dann wünsche ich dir das auch nicht. Nein, nochmal, also Bremen wird nicht absteigen und wird auch nicht in die Relegation müssen. Meine Frage ist halt nur, ob mit dem Trainer, den sie jetzt haben, oder dann mit einem anderen. Apropos Trainer, nochmal zurück zu Köln. Hältst du was von diesem Bayer-Lorzer? Ich halte von dem gar nichts.
Ich meine, der ist ja jetzt in Mainz. Ne? Köln hat nichts von ihm gehalten, deswegen haben sie sich Gistol geholt, aber Bayer-Lorzer scheint in Mainz ja mittlerweile zu funktionieren. Also ich kann dir das nicht sagen. Es gibt eine ganz interessante Sache, die man sich da angucken kann. Es gibt so eine Doku auf DAZN. Der 1. FC Köln, den kannst du diese Saison, glaube ich, relativ nah begleiten. Ich weiß nicht, wie aktuell die Folgen sind, aber da kannst du irgendwie dir angucken, wie, also gibt's so eine Doku, so weißt du, wie dieses All or Nothing, so das Team begleiten. Und da kannst du dir in den ersten Folgen angucken, wie Bayer Lorzer große Reden hält und wie er das Team zusammenschweißen will und so. Da kann man sich ein Bild von ihm machen. Und ich muss dir sagen, als ich mir das angeguckt habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt der Trainer ist, dem ich blind in den Tod folgen würde.
Nee,
aber naja.
Ich finde, wenn er in der Pressekonferenz sitzt, egal ob jetzt bei Mainz oder vorher bei Köln, in meiner Wahrnehmung ist er immer noch so ein bisschen den Köln-Trainer, obwohl er nicht mehr ist, so Punkt, weiß ich auch. Aber der wirkt wie so ein Handwerker-Ausbilder irgendwie so, die Ansprache. Also, ich weiß nicht, ich kann mit dem leider nichts anfangen. Aber komm, machen wir einen Haken hinter das untere Drittel. Bremen wird nie absteigen und der Kohfeldt ist dann am Ende auch noch an Bord und dann ist auch alles wieder gut, dann haben wir uns alle wieder lieb. Lass uns doch mal über die schöneren Regionen der Tabelle sprechen. Da, wo der glorreiche FC Schalke 04 punktgleich mit dem Schandfleck aus Lüdenscheid auf Platz 4 und 5 gastiert oder pausiert im Winter, sagen wir mal so. Was sagst du denn dazu?
Fangen wir mal damit an. Soll ich mal kurz ein bisschen?
Sollen wir erst so oder sollen wir erst Alexander Nübel 5 Minuten verfluchen?
Hast du auch im Forum gegen ihn gewettert eigentlich?
Nee, ich habe kein Forum, ich habe mit sowas nichts zu tun. Naja, komm, handeln wir das einmal ab, dann haben wir durch und dann können wir uns tatsächlich auf wichtigere Dinge konzentrieren. Guck mal, ich finde, dass dem Typ, also A, habe ich noch nie erlebt, dass so ein junger Spieler, und wir hatten ja schon einige Draxlers und Max Meyers und so, die sich ein, zwei Entscheidungen dann zu entschieden haben, wo nicht viele die nachvollziehen konnten, diese Entscheidung. Allerdings so das Ausmaß, wie Alex Nübel jetzt in den letzten Tagen auf die Fresse gekriegt hat von jedem, Lothar Matthäus und der Heribert Bruchhagen und jedem anderen, der sich da Experte nennen darf in dieser Medienlandschaft, in der wir leben oder die uns begleitet in unserem Leben, da hat noch nie einer so auf die Fresse gekriegt. Und ich würde das gerne ein bisschen differenzierter sehen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich konnte Alexander Nübel von Tag 1 nicht besonders leiden, so einfach auf einem Sympathie-Level heraus. Ich mag den nicht, auf mich wirkt der immer so ein bisschen großkotzig und arrogant und ein bisschen selbstüberschätzend. Ist der auf der Linie ein verdammt starker Torwart jetzt schon und kann da sicherlich auch mal einer der Besten der Welt werden? Ja, kann der neuer Manuel Neuer werden? Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall. Dafür fehlt ihm A, die Fähigkeit, Fußball zu spielen. Der hat eine Streuung und Abschlüsse in der Abstöße, wie Lars Unnerstall zu seinen besten Zeiten damals bei uns. Der, wie er rausläuft, haben wir jetzt schon ein, zwei Mal gesehen in der Saison. Von daher sehe ich den ja als einen jungen, sehr talentierten Bundesliga-Torhüter, der dann langfristig vielleicht auch mal in dem Kreis der Nationalmannschaft vielleicht sogar mal mitreden kann. Aber den neuen Manuel Neuer, wo viele ihn schon jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr zu machen, da sehe ich persönlich ihn gar nicht. Deswegen finde ich die Entscheidung, dass er Schalke verlassen möchte, gar nicht so schlimm. So, ist ein bisschen doof, dass wir da mal wieder keine Kohle für kriegen, das ist natürlich ärgerlich, aber die Entscheidung muss sie ihm zugestehen, so, das ist sein gutes Recht. Und wo wir uns halt natürlich nur alle schwer mit tun, ist halt dann die Entscheidung, wenn denn dem so ist, wenn das denn so stimmt, wie du es halt aus diversen Medien und Zeitschriften und Internetportalen entnehmen kannst, dass er jetzt tatsächlich losgeht und sich dann 3 Jahre bei Bayern München auf Bank setzt und, weiß nicht, drauf hofft, dass Manuel Neuer ihn dann hier und da mal spielen lässt oder ihn im Training besser macht oder so. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ja, ist das, glaube ich, ein riesiger Fehler und dann wird er da selber die Rechnung für zahlen. Aber ich persönlich finde so ein bisschen das ganze Draufhauerei jetzt von diesen ganzen Experten, also chillt euch mal so. Ja, ist, wenn das so ist, ist das sicherlich total dumm, so, aber weiß nicht, ob man den jetzt eine Woche lang im Internet so zerreißen muss und bei jeder Möglichkeit. Und ich verstehe auch gar nicht diese Diskussion, die jetzt seit zwei, drei Tagen in diversen Bildzeitungen und so auftaucht mit, wer wird denn jetzt der neue Schalke-Kapitän in der Rückrunde? Also, ich verstehe das gar nicht.
Ach, Dicker, weißt du, da ist auch sehr viel davon, ist immer, dass die Leute einfach was zu reden brauchen. Ich finde ja, dass der beste Post dazu irgend so ein Tweet war, den ich gelesen habe, wo irgendeiner meinte, dass er ja allen Ernstes jetzt sich dafür entschieden hat, 3 Jahre bezahlten Urlaub zu machen.
Ja, ein Urlaub eingereicht, 3 Jahre, ja.
Ja, und das finde ich, bringt es ehrlich gesagt ganz gut auf den Tisch, so, weil das schon ein bisschen dumm ist eigentlich, finde ich wirklich, sich da hinzusetzen mit dem Argument, ich möchte noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ey, es gibt einen kleinen Faktor, den wir nie ganz vergessen dürfen. Du kannst halt davon ausgehen, dass dann Nübel auf jeden Fall Nationaltorhüter wird, selbst wenn er kein Spiel macht, weil er irgendwie in einer richtigen Position sitzt. Du siehst es an Marc-André Ter Stegen, der in meinen Augen in den letzten anderthalb Jahren eindeutig der beste Torhüter war, den es in Deutschland gegeben hat, der trotzdem keine Chance kriegt, als Nummer 1 durch Deutschland zu gehen. Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Natürlich ist Manuel Neuer noch ein eigenes Kaliber. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass das auch ein bisschen dazu gehört, die richtige Lobbyposition mit einzunehmen. Und das macht ja Nübel damit clever. Dieser ganze Geschwank von mehr im Training mehr Erfahrung sammeln als andere in Pflichtspielen, davon halte ich immer nichts. Meine Güte,
ja, total, der hat, also, total scheiße.
wenn das stimmt, wo der alles überall in Europa hätte spielen können und so, ja, dann ja, einfach die Erfahrung sammeln und so. Bisschen bescheuert. Und vor allen Dingen das nächste Kleingedruckte an der ganzen Geschichte ist ja auch, was man nicht vergessen darf in meinen Augen, dass das auch so eins dieser gefährlichen Schalke-Symptome ist, aus den Spielern heraus sich wieder eine Unruhe zu schaffen, die dafür sorgen kann, dass die ganze gute Saison umstößt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr einen Trainer habt, der den Bums irgendwie im Griff hat.
Ja, sehe ich genauso wie du, aber ich kann mich da leider nur wiederholen. Da hat Tedesco in der ersten Saison alles im Griff gehabt und dann in der zweiten schlug das dann um. Ich glaube aber auch, dass ein Jochen Schneider, der mir jetzt so irgendwie seitdem da jetzt, ist das jetzt ein Jahr, müsste ungefähr ein Jahr sein, noch nicht ganz, oder? Ist der schon, wann kam der denn? Der kam doch, als wir zusammen in Manchester City waren, das war im April diesen Jahres noch, ja. Also der ist jetzt fast ein Jahr im Amt. Ja,
still und leise und so.
Ja. So, der kommt mir gerade in diesen Wagner-Lobhymnen-Singerei, kommt dem ein bisschen zu kurz, weil am Ende ist er derjenige, der da im Hintergrund ein paar Sachen aufgebaut hat, der nochmal ein paar neue Stellen geschaffen hat, solche Sascha Rita Teammanagers, was du vorher nicht hattest und so. Und anscheinend hat das ja dann tatsächlich alles eine Einwirkung. Und wo ich den Schneider auch sehr stark finde, ist, der sagt ganz selten was im Vergleich zu vielen anderen, die schon vor ihm da auf der Position saßen. Und wenn, dann ist halt immer sehr, sehr ruhig, vernünftig, bodenständig und down to earth. So, von daher gefällt der mir bis hierhin sehr gut. Was ich persönlich aber auch nochmal in diesem Ganzen, jetzt hast du gerade schon gesagt, so, das kann natürlich Unruhe in die Kabine reinbringen. Kann, so Punkt, weiß nicht, ich war noch nie in der Kabine, von daher würde ich das nicht weiter beurteilen. Was ich aber ganz interessant finde, ist, so, jetzt bist du halt in der Position, wo du weißt, der Typ, auf den du eigentlich jetzt die nächsten Jahre bauen wolltest, den du auch im Sommer zum Kapitän gemacht hast, was ich da schon ein bisschen übertrieben fand, aber gut, das kannst du jetzt nicht mehr rückgängig machen. Jetzt hast du deinen Kapitän und du weißt, der verlässt dich in einem halben Jahr. Jetzt hast du aber dahinter einen zweiten talentierten Torwart, von dem man sagt, ja, also der Nübel ist so der talentierteste deutsche Torwart, und dann gibt noch einen zweiten, der dahinter kommt, und den haben wir halt zufälligerweise auch, oder vielleicht nicht zufälligerweise, sondern mit einem konkreten Plan dahinter. So, und jetzt weißt du, der eine geht und der andere hat aber noch 3-4 Jahre Vertrag. Wen lässt du denn jetzt in der Rückrunde spielen? Wen stellst du jetzt, also so weißt du, weil aus meiner
definitiv,
Sicht, ja,
definitiv den zweiten Torhüter.
So, wäre meine logische Denkweise auch, weil jetzt hast du da einen, der, wie gesagt, jung talentiert, und du hast jetzt schon die Möglichkeit, den ein halbes Jahr lang in Anführungsstrichen zu testen, Bundesliga-Erfahrung sammeln zu lassen, um dann im Sommer dir wirklich sicher zu sein, okay, der kriegt das hin, mit dem wollen wir da hin, den will ich gehen, oder aber dann im Sommer zu sagen, oh, da haben wir uns vielleicht doch ein bisschen vertan, holen wir mal den Fährmann zurück aus Norwich oder ne, irgendwelche solchen Konsorten. Also aus meiner Sicht und aus einem ganz vernünftigen und tatsächlich auch so objektiv, wie ich sein kann als Gesichtspunkt, ist das Einzige, was Sinn macht. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, was hat das denn für eine Außendarstellung, wenn du vor 6 Monaten noch hingegangen bist und dem Angebote noch ein Nöcher dem Nübel im Arsch geschoben hast, ihn auf den Podest gehoben hast und ihm die Kapitänsbinde um seinen Arsch gebunden hast oder um den Arm gehängt hast, und jetzt ein halbes Jahr später sitzt du auf einmal auf der Bank. Die Storys, die daraus gemacht werden, die werden wieder dem Image nicht gut tun, die werden Unruhe reinbringen, Punkt. Das wirkt so ein bisschen wie das beleidigte Kind, so. Der eine kleine Junge wollte mit dem anderen kleinen Jungen immer spielen, und damit er bei ihm spielen kommt, hat er ihm immer an seine Playstation gelassen. Jetzt geht er aber lieber mit jemand anders spielen, jetzt darf er auch nicht mehr an seine Playstation, wenn er mal kommt. So, weißt du?
Aber ganz ehrlich, das ist doch auch Schalke.
Ja, aber das ist nicht gut. Also nochmal, du kannst den Nübel weiter im Tor stellen und dann werden besonders die Fans, die aufs Dach steigen, du kannst den Schubert reinstellen, was einfach nur vernünftig ist, aber ich finde trotzdem, dass das so ein, auch für mich als Schalke, das hätte so ein Geschmäckle, so. Aber der war doch deine Nummer 1 noch im Sommer, der ist doch dein Kapitän, der geht jetzt nächste Saison, aber weißt du? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, voll und ganz. Ich kann ja nicht sagen, was die richtige Wahl ist. Fakt ist einfach, dass es einfach auch Luxus ist, die beiden U21-Torhüter im Kader zu haben und daraus wählen zu können. Wobei ich es nebenbei ziemlich absurd finde, dass der eine 23-Jährige auch U21-Torhüter ist, nur weil man sich das nach irgendeiner Tabelle so ausrechnen kann. Fakt ist es aber, dass die nicht der einzige Grund wären, um wieder zurückzukommen, was wir ja nicht machen wollen. Aber auch schon ein Faktor, aber nicht der entscheidende, glaube ich, dafür, dass Schalke 04 da steht, wo sie stehen. Ich finde aber, um vielleicht noch mal ein bisschen die anderen Mannschaften mit reinzunehmen, ist schon schon auch interessant und faszinierend zu sehen, dass also die Saison ja total durchwachsen ist bisher für eigentlich alle und wir deshalb eigentlich mal abgesehen von Leipzig, die im Moment ein bisschen marschieren, aber so ein recht ausgeglichenes Tableau haben und das wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum Schalke so sich ja mit dann doch 30 Punkten und eigentlich einer relativ soliden Saison, aber so nah an dem oberen Tabellendrittel oder so gut im oberen Tabellendrittel platziert hat. Also ich finde das faszinierend, wirklich. Hätte ich nicht so mit gerechnet, absolut nicht.
Nee, ich auch nicht. Also du siehst halt, dass, wie soll ich sagen, ja, ich versuche die Sätze gerade heute schon die ganze Folge lang immer so ein bisschen anders zu formulieren, weil wir über dieselben Themen schon mal bei Bundesliga gesprochen haben und ich nicht einfach denselben, weißt du, denselben Salmon, den ich schon darunter gesammelt habe, jetzt nicht nochmal sagen will. Aber am Ende, um unter die Vorrunde von Schalke mal vielleicht, ja, bei mir ist immer schwierig, von einem kurzen Fazit zu reden, dafür sind meine Sätze zu lang, aber so kurz, wie es mir möglich ist.
Ich schreie dazwischen, dann, wenn es zu lang ist.
Ein Fazit, wie so kurz, wie es mir mit meinen rhetorischen Fähigkeiten möglich ist. Ich war in der letzten Saison, die natürlich total scheiße war, wo sie alle geschrien haben, oh, was hat der Heidel denn da gekauft und der Kader hat gar kein Bundesliga-Format. Da war ich der gesagt hat, wer der Meinung ist, dass der Kader kein Bundesliga-Format hat, der hat keine Ahnung vom Fußball, der hat Tomaten auf Augen, aber das wollte letzte Saison halt keiner hören. So, dass wir durchaus in der Lage sind, besseren Fußball zu spielen, als wir es in der letzten Saison gemacht haben, das war mir immer bewusst, allerdings konnten wir es nicht auf den Platz bringen und dass die Entwicklung, die sich jetzt gerade zeigt, dann so schnell geht und auch schon, ich würde da schon, ist jetzt ein halbes Jahr halt, ne, aber ich würde da schon von einer gewissen Konstanz reden. Also du hast so gar kein Rümpel-Rückfallspiel eigentlich mehr gehabt in der kompletten Hinrunde. Sicherlich hast du mal eine etwas bessere Halbzeit, wo ein bisschen mehr das Pressing an den Mann gebracht wird und ein bisschen mehr der Druck erhöht wird. Dann hast du sie, ist in der Regel die zweite Halbzeit bei uns, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Dann hast du viele junge Spieler dabei, die ja im Spielaufbau oder halt auch im Stellungsspiel in der Verteidigung, wir produzieren zwei Elfmeter gegen, sag mal schnell, wer war denn im letzten Heimspiel, gegen Freiburg, ne, da führen wir 1-0 und haben das Spiel eigentlich komplett im Griff und dann produzieren wir zwei Elfmeter in einem Spiel, wo du über den einen ja so ein bisschen wieder streiten kannst, aber auch da stellte Kabak, der übrigens der zweitbeste Zweikämpfer in der Bundesliga ist, nach Salif Sané, der beste Zweikämpfer der Bundesliga war in der Hinrunde. Es sind die Fakten so. Halte ich in der Regel nicht viel von, aber wenn sowas schon mal auf Schalke-Seite steht, dann sollte man das auch erwähnen. Naja, aber der stellt sich da ein bisschen unbeholfen an und dann gibt's den ersten Elfmeter, dann haben wir da den 19-jährigen Spanier von Barcelona, Juan Miranda, der ja macht ein richtig dummes Foul im 16er, wo gar keine Gefahr ist und dann fängst du zwei Elfmeter, aber du kommst dann auch zurück und obwohl du 1-0 geführt hast, auf einmal 2-1 zurückliegst, machst du noch das 2-2 und hast auch sogar noch eine Riesenchance zum 3-2. Also gerade aus dem Aspekt würde ich da auch schon von einer gewissen Konstanz, zumindest in der Mentalität und in der Herangehensweise und in der Spielart reden. Und dass das Ganze jetzt so nach 5-6 Monaten, die der Trainer da ist und an der Mannschaft hat sich ja nichts groß geändert, das ist dann schon auch für mich ein bisschen ein Stück weit überraschend. Ja, und machen wir uns nichts vor, das hätten auch gut und gerne, wenn ich mal ans Derby zurückdenke, da hat Rabbi Matondo leider sich von seiner 19-jährigen Unerfahrenheit so ein bisschen vorm Tor 4-5 riesige Chancen verballern lassen, sonst hätten wir da 3 Punkte mitgenommen. Wir haben gegen Köln.
Die Rechnung darfst du nicht machen.
Nein, natürlich darfst du die nicht machen, so, aber ich sag, unter gewissen Umständen könnten da jetzt nochmal 5, 6, 7 Punkte mehr auf dem Konto sein, was vielleicht ganz gut ist, dass es das nicht ist, so, Punkt. Aber was ich damit zum
Ausdruck wollte, ist, unter gewissen Umständen wären in
ja, nein, wer Bremen, nein,
5, 6, 7 Punkte mehr.
Ja, 5, 6, 7, ja, mag sein, sind aber nicht so und bei uns auch nicht und das finde ich unterm Strich auch gut. Aber weißt du, es hätte noch mehr drin sein können und das finde ich dann schon aufgrund der Schnelligkeit sehr überraschend. Aber mein Fazit bleibt auch, dass der Kader, den wir letzte Saison hatten und den wir diese Saison haben, dass der besser Fußball spielen konnte als letztes Jahr und dass er eine Bundesliga-Tauglichkeit hat, das wusste ich vorher. Und nochmal, jeden noch so hoch bezahlten Fernsehexperte, der letzte Saison gesagt hat, der Kader hat kein Bundesliga-Format, der soll sich eine Gurke im Arsch schieben, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Punkt. Sorry.
Ist übrigens ist so. der gleiche, und, ja, ja, ist der gleiche Satz, den ich die ganze Zeit immer höre, wenn es jetzt um den Bremer Kader geht, dann
ja, total, also der soll sich genauso eine Gurke im Arsch schieben. Soll sich genauso eine, der sagt, dass Werder Bremen, der Kader, wie er jetzt zusammengestellt ist, und da zähle ich auch die Verletzten mit dazu, wer der Meinung ist, der hat kein Bundesliga-Format, weiß nicht, wovon er redet. Punkt. Der weiß nicht, wovon er redet. Paderborn, der Kader von Paderborn hat kein Bundesliga-Format. Entschuldigung, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber das ist der einzige Kader, den ich von diesen ganzen 18 Mannschaften sehe, der aus meiner Sicht kein Bundesliga-Format hat, in seiner Gesamtheit. So, alles andere ja, ist totaler Blödsinn.
Dankeschön. Dankeschön für die Worte, Bruder. Deswegen.
Ja, na, ist doch so, Alter. Die stehen da alle Nase lang am Wochenende, der Hamann, der Didi-Man, mein Gott, Alter, der lässt manchmal eine Sülze von sich. Ne? Das ist unglaublich, Alter. Naja, gut, lassen wir das. Ich komme vom Thema ab und rede mich in Rage. weißt du, und wir reden von Didi Hamann, der hat nicht über 1400 Kreisligaspiele auf dem Buckel. Hat er nicht. So, ich hab die.
genau das. Aber mit dieser Erfahrung, lass uns bitte nochmal die letzte entscheidende Frage klären. Und die ist,
wer wird Meister?
Champions League und generell diese Tabelle nochmal angucken, weil bisher haben wir nur über Schalke gesprochen. Ich finde, Bayer Leverkusen ist so eine verdammte Wundertüte, dass sie mit dem Trainer ja offensichtlich in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Zwischendurch in der Champions League habe ich ja, nachdem sie da am Anfang gegen Lord Moskau verloren haben, habe ich gedacht, ey, das ist so grausam. Ich war richtig sauer auf die, weil die sich dann in die Champions League arbeiten und sich dann das so herschenken und so verkacken, dass ich mir gedacht, ey, das kann alles nicht wahr sein, was ihr da macht. Ja. Und aber die holen es wieder, also die fangen sich auf und dann fangen sie an, wieder zu kämpfen. Das macht irgendwie dann doch Spaß, denen dabei zuzugucken. Also es ist sehr faszinierend im Moment so. Ich weiß nicht, wie diese Mannschaft weitergeht, aber sie stehen auf jeden Fall auf Platz 6 in einer ganz schönen Lauerstellung, ja, und sie werden auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Hoffenheim darunter, weiß ich nicht so genau. Aber, und das sind ja die nächsten Punkte, ich finde, Schalke ist eine Überraschung für mich. Ne? Ich fasse das jetzt mal kurz von meiner Seite zusammen. Mhm. Aber Borussia Dortmund, auch eine Enttäuschung, die ich eigentlich als Meister gesehen habe, aber auch da merkt man gerade, dass sie sich gefangen haben. Dann der Trainer offensichtlich verstanden hat, okay, mit dem Kader, den ich habe, den Spielern, den ich habe, kann ich gar nicht das System spielen, das ich immer spielen will, sondern ich sollte vielleicht auch mal gucken, wen ich da rumstehen habe.
Warte mal. Sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber stopp.
Nee, mach.
Denk mal, lass den Satz mal auf dich wirken. Dass der Trainer, der im Sommer Spieler eingekauft hat, der ist nicht erst seit diesem Sommer da, der hat schon eine Saison in dem Verein hinter sich, der kauft im Sommer Spieler ein und stellt dann nach 10, 11 Spielen fest, oh, warte mal, das System, was ich hier spielen will, passt gar nicht zu den Spielern, die ich mir zugelegt habe. Finde den Fehler. Sorry.
Nee, voll. Ich möchte an der Stelle mal betonen, er sitzt da, hat da Zorc und Watzke an seiner Seite. Und wenn Zorc und Watzke der Meinung sind, wir brauchen mit Julian Brandt einen Nationalspieler, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dafür sorgen, dass Julian Brandt als Nationalspieler auf dem Markt dann auch zu Dortmund geht. Und natürlich sagt der Trainer auch, dass er den gut findet, aber es ist doch trotzdem interessant, dass er ihn erst am 14. Spieltag auf die Position gesetzt hat, die offensichtlich ihm auch Spaß macht und wo er jetzt auf einmal bombt wie ein Großer. Und damit scheinbar das gesamte System Borussia Dortmund, das ja eindeutig ein Stürmerproblem hatte, so ein bisschen auffängt. So, es ist ganz interessant zu sehen, wie sie es machen. Weil im Moment spielen sie, ich war bei Dortmund gegen Leipzig im Stadion, das war richtig spannend, auch von beiden Seiten. Ja, richtiger Hurra-Fußball, beide vorne brandgefährlich, das hat richtig Spaß gemacht. Und das wiederum
war auch die ganze Saison noch spannend. Was heißt beide vorne brandgefährlich? Dortmund war brandgefährlich vorne, aber auch bei sich selber hinten. Also, war es nichts vor.
Ja,
nach der ersten Halbzeit darf Leipzig nie in 5 Halbzeiten nicht mehr in die Nähe eines Ausgleiches kommen. So, und auch das ist die Wahrheit der Mannschaft, auch in der aktuellen Situation. Also machen wir uns nichts vor, das müssen 2-0 zur Halbzeit, nach der ersten Halbzeit, wie sie abgelaufen ist, müssen 3 Punkte sein. Das müssen 3 Punkte sein, Punkt. Und dann fangen sie sich 2 Dinger, die sie sich aus meiner Sicht beide selber reinhauen und machen dann noch das 3-2 und können das wieder nicht halten. Und ich finde, das sagt mir viel mehr als über die Mannschaft aus, als jetzt hat er den Brandt in die Mitte gezogen und jetzt ist er der Wunderheiler, weil er erkannt hat, dass Julian Brandt besser in der Mitte funktioniert als auf dem Flügel oder auf der Bank oder sonst was, so, weißt du? Also ich... Ja. Weißt du, ich bin da vielleicht auch nicht ganz neutral, was diesem Verein angeht. Ja,
nicht anders sagen.
Ja, aber mir geht's in erster Linie auch, worauf ich hinaus will, ist dieser Trainer. Alle haben vor anderthalb Jahren geschrien, boah, Favre. Lucien Favre zeichnet sich bei jeder seiner Stationen, egal ob das Hertha war, egal ob das Gladbach war oder OGC Nizza und jetzt anscheinend auch Dortmund, dadurch aus, dass der kommt, eine herausragende erste Saison hinter sich bringt, die aber auch nie zum ganz großen Titel oder Erfolg reicht, und ab dann wird es mit dem nicht mehr besser. Und ich bin absolut der Meinung, dass das sich auch jetzt hier bei Borussia, frag mich nicht, woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht daran, dass er sich Spieler aufs Auge drücken lässt, die, mit denen er nichts anfangen kann in seinem System, mag ja sein, keine Ahnung, ich bin nicht dabei, aber ich erwarte diese Saison nicht mehr viel von Borussia Dortmund. So, die stellen sich vor der Saison hin und sagen, wir wollen deutscher Meister werden diese Saison. Ich so, oh, ho, 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 hört her, hört her. Also, und habe mir dann gedacht, ja gut, ne, die können ja Fußball spielen. Also nochmal, sorry, ne, ich bei aller Schalker Brille und was nicht alles. Also der sagt, Borussia Dortmund hat keinen guten Kader und kann keinen Fußball spielen und hat keinen Kader, der dann vielleicht auch mal um die Meisterschaft mitspielen kann. Der hat genauso wenig Ahnung vom Fußball wie der sagt, dass Bremen nicht Bundesliga-tauglich ist. Aber da sage ich vor der Saison, oh, das sind aber ambitionierte Ziele. Naja, wenn die Bayern vielleicht mal mitspielen, dann könnte er das vielleicht sogar schaffen. Und jetzt spielen die Bayern alle Nase lang mit und guck mal auf die Tabelle so, weißt du? Und dann würde ich jedem Verein immer raten, dann halt lieber die Schnauze und geh nicht raus und erzähl davon, du willst Meister werden. Weil jetzt bist du der Meister werden wollte. Und obwohl Bayern alle Nase lang reinkackt, bist du trotzdem 3 Punkte hinter denen. So, Punkt. Wozu? Was hat dir das jetzt gebracht, vor der Saison hinzugehen und zu sagen, wir wollen Meister werden?
Ja, aber das finde ich immer, das finde ich Bullshit. Also das ist genau das Gleiche, was ich bei Bremen nicht so. Ich finde es gut, wenn Mannschaften einfach Ziele. Ist doch nichts langweiliger, als die ganze Zeit immer, ey, ganz ernsthaft, wir leben seit 10 Jahren in einer Bundesliga, in denen jeder sagt, wir wollen der Erste vom Rest werden. Ist doch scheiße. Ja, lass doch lieber mal jemand sagen, ich will Meister werden. Wenn sie es nicht werden, okay, fuck you, dann kannst du auch gerne noch ein bisschen drauf rumdreschen. Vor allen Dingen als Schalker auf Borussia Dortmund. Und mich nervt es aber, dass die Mannschaften nicht mehr die Ambition haben, Meister zu werden. Und wir haben dieses Jahr zum zweiten Mal eine Saison, in der es endlich die Möglichkeit gibt. Und Leipzig zum Beispiel will Meister werden. Und das merkst du.
Ja, aber die sprechen nicht drüber.
Oh,
saß da schon einer, ich weiß gar nicht, wer ist da, Minzlaff ist das, der da aktuell da das sagen kann, bei den ganzen Rangnicks und Minzlaffs und wie sie alle heißen und Head of Dosenpfand. Da weißt du immer nie so wirklich, wer da gerade das sagen hat. Aber hast du schon mal einen von denen gesehen? Und die werden ja jetzt alle naselang nach einem Spiel im Feldinterview darauf angesprochen. Ja, aber ich sage ja, wollen sie jetzt nicht mal Meister werden? Als wenn dann so, wollen sie jetzt nicht mal die scharfe Currywurst probieren anstatt die milde, so, weißt du? Also, und die lassen sich da nichts entlocken, weil das vernünftig ist. Wenn in dieser Liga alles so läuft wie normal, dann ist nun mal am Ende Bayern München deutscher Meister. Ob mir das passt, ob dir das passt oder ob das sonst wem in Deutschland passt, das ist halt einfach ein Fakt. Wenn du intern jetzt gerade auf die Tabelle guckst und du bist Red Bull Leipzig und du bist in der Kabine und keine Kamera und kein Reporter ist dabei und der Trainer und der Nagelsmann sagt, Leute, ey, das sind 4 Punkte, die wir jetzt vorhaben. Lass mal die nächsten 5, 6 Spiele gut durchziehen und dann ist halt nicht mehr viel bis zum Saisonende. Lass mal deutscher Meister werden. Dann ist das ein ganz anderer Schnack, wenn du die Ambition intern hast, als wenn du dich vor jede Kamera, die fragt und auch die nicht fragt, hinstellen, sonst, wir wollen deutscher Meister werden. Und am Ende stehst du nach 17 Spiele mit 30 Punkte da, wie eine Kreisliga-Mannschaft. So. Sorry. Also ich sehe da keinen, seh da keinen Nutzen drin. Ich sehe da keinen Nutzen drin, außer dass Außenstehende dann sagen können, oh ja, geil, also dass einmal so ein bisschen die Fans sagen können, oh geil, unser Vorstand meint, wir werden deutscher Meister, dann ist das jetzt auch so und dann gibt's ein böses Erwachen. Und noch, dass halt Menschen wie ich mich dann drüber lustig machen können, dass Dortmund deutscher Meister werden wollte und nichts auf die Kette kriegt. Aber das ist ja keine Vorteile.
Die Fallhöhe ist halt eine andere, das sehe ich schon, das verstehe ich ja vollkommen ganz. Aber ich finde es trotzdem, dass es mannschaftsintern wichtig ist, dass man Ziele setzt. Und na gut, vielleicht ist der einzige Punkt, dass man es halt vielleicht intern hält und nicht auch noch nach
außen trägt. Absolut, bin ich vollkommen bei dir.
Den Punkt lasse ich dann auch im Zweifel gelten. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, dass wir da offensichtlich mit vornehmlich in diesem Fall ja aber auch Leipzig eine Mannschaft haben, die allen Ernstes Ambitionen hat, den Titel zu holen. Und im Moment auch in meinen Augen genauso Fußball spielt, dass sie nicht so wirken wie eine Mannschaft, die Bock hat, 4 Punkte auf Bayern München zu verlieren.
Ja. Wir haben die übrigens zu Hause 3-1 weggemacht, ne? Wollte ich nochmal kurz im Raum werfen. Also bei denen zu Hause.
Ach, das war eine von den 2 Niederlagen, die sie hatten, ne?
Ja, war wir bei denen zu Hause. Pack, 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 3 Stück. Und da hat den Nübel sich übrigens selber einen reingehauen. Hat einer aus 20 Metern geschossen und der Nübel, der nächste Manuel Neuer, fand das übrigens eine gute Idee, sich die Flatter selber um die Ohren zu hauen. Naja, ich weiß, das ist mal die Schadenfreude weg, das steht mir nicht. Was sagst du denn? Macht Leipzig das?
Und gegen Freiburg haben sie übrigens auch verloren, ne? Gegen Freiburg haben sie auch verloren.
Ja, ist das so? Haben die gegen Freiburg verloren, ja?
Ja. Total faszinierend. Gegen Freiburg verloren, gegen Schalke verloren. Die einzigen Spiele, die sie verloren haben.
Zwei Mannschaften, die schon pressen und draufgehen. Ne? Vielleicht ist das ein bisschen der Schlüssel. Naja, gut.
Ja.
Punkt. Machen wir uns nichts vor. Kann im Rückspiel, auch wenn wir dann Heimspiel haben, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ist auf jeden Fall ein sehr gefährlicher und sehr ernstzunehmender Gegner. Aber kommen wir zur Frage aller Fragen. Wer macht das denn? Machen das die Leipziger? Kommen die Bayern noch? Man hat Gladbach da eigentlich zu suchen. Sorry, wenn ich
da. Ey, man darf ja nicht vergessen, ne, der Trainer von denen, der macht da einen verdammt krass guten Job.
Ja, ich weiß.
Und die spielen so unaufgeregt und das läuft alles so wie ein Uhrwerk und diese ganze Mannschaft ist so in sich geschlossen und keiner kriegt mit, dass Marco Rose da einen Meisterschaftskandidaten gebastelt hat. Also ich finde, das ist schon ziemlich faszinierend und ihr spielt am ersten Spieltag gleich gegen die, sehe ich schon. Insofern, da wird man sehen, so die Reise hingeht. Aber also ich würde, also guck mal, da rede das Fußballerherz und auch ein bisschen das allgemeine Fanherz. Ich würde mich schon freuen, wenn Gladbach, Dortmund, Schalke und Leipzig lange wie möglich rund um Bayern München rumtingeln, damit wir eine spannende Saison haben. Und ja, ich mache mich jetzt auch vielleicht unbeliebt, weil ich dann nämlich da kein Fußballromantiker bin, sondern auch eher ein Fan von soliden Erfolgsfußball, der gut gearbeitet wird. Also wenn Nagelsmann es schafft, deutscher Meister zu werden, dann würde ich es ihm auch gönnen.
Nee, ich nicht.
Nee?
Nee, ich nicht. Dem Nagelsmann vielleicht, aber dem Verein nicht. Also wenn ich mir heute aussuchen könnte, dann würde ich mich für das kleinere Übel für Bayern München entscheiden. Also machen wir uns nichts vor, wenn Bayern München am Ende der Saison deutscher Meister wird, dann ist nichts passiert. Aber
vor allen Dingen ist es langweilige Scheiße, Alter. Ganz ehrlich, nicht immer die gleiche Kacke, Mann. Das nervt.
Aber du fährst doch einen ganz anderen Rennen diese Saison. Von daher, du hast doch spannend genug. Du brauchst dir doch gar keine großen Gedanken machen, ob da oben langweilig ist.
Sack, Alter.
Nein.
Ich werde noch so leiden, Alter. Ich werde so weinen.
Ich habe
solche Wochen, solche 34. Spieltage gehabt, alter Schwede. Das wünsche ich keinem mehr, was ich da gelitten
habe. Das kommt die Saison nicht. Vertrau mir. Wie ich dir gesagt habe, ihr werdet nicht absteigen und auch 5, 6 Spieltage vor Ende da mit unten nicht mehr groß was zu tun haben. Ist meine Meinung. Aber
wichtig
nochmal,
ist auf dem
also,
Platz,
also,
ne?
Wie sowieso wichtig war, ist und wird immer sein auf dem Platz. Ich sag, Bayern München macht das, weil ich doch glaube, dass Leipzig dann irgendwann im Laufe der Rückrunde nochmal eine Phase hat, wo sie was liegen lassen. Das darf Bayern sich dann natürlich nicht mehr erlauben, haben wir uns auch nichts vor. Aber auch wenn es dann diese Saison so kommen sollte, müssen wir uns alle und auch ich damit abfinden, dass Rasenball, jetzt hätte ich fast Red Bull gesagt, aber das sind sie ja nicht, Rasenball Leipzig in den nächsten Jahren wahrscheinlich konstant ein Titelkandidat sein wird und die Meisterschaft dann auch irgendwann mal holen wird. Ne? So. Dosenpfand ist genug da.
Ja, definitiv. Ja, genau das. Aber irgendwie, guck mal, das Einzige, was ich, also, ich finde das gut, weil das wäre jetzt eine andere Diskussion und die müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal führen. Das ist vielleicht mal eine andere Sendung, die wir machen können, wenn wir ein bisschen über die Vereine und ihre Traditionen reden. Das ist vielleicht eine gute Sache, ey. Das machen wir vor der Saison. Lass uns das machen. Wir treffen uns vor der Saison und wir reden mal ein bisschen über Traditionen von Vereinen. Können wir nochmal besprechen, ob wir das machen wollen. Aber ich finde halt, dass das immer so ein kleines bisschen kurzer Ausflug Hanebüchen ist, Leipzig dafür anzuzählen und bei Bayern München kein Problem damit zu haben, dass der komplette Verein 4 Groß- oder 3 Großunternehmen gehört. Und da redet keiner darüber, weil es halt der große FC Bayern München ist. Aber die haben genauso viele.
Der große FC Bayern München hat aber erstmal jahrelang in Leistungsvorkasse getreten, bevor dann irgendwann große Gelder und sowas ins Spiel kamen. So. Also das kannst du aus
das
meiner...
Das ist aber Fußballromantik. Das ist Fußballromantik.
Ja, mag sein. So. Aber also ich habe gar nichts dagegen, dass... doch, habe ich. Punkt. Ich mag diese... ich mag das einfach nicht. Punkt. So, weißt du? So, da kommt irgendein, und mir geht's jetzt gar nicht um die Stadt Leipzig, oder das könnte jede andere Stadt sein, und wenn jetzt einer hier in Gelsenkirchen meinen Heimat- oder Jugendverein TuS Rothausen kaufen würde und den innerhalb von 15 Jahren in die Bundesliga führen würde mit noch und nöcher Kohle, das sind halt dann einfach ungleiche Mittel, die ich nicht gut finde, und wer die gut findet, der soll das auch gerne tun, aber ich persönlich tue es nicht, und deswegen Stört mich das schon ein Stück weit, dass wir da jetzt so einen Fremdkörper in der Tabelle haben, der da oben rumstolziert und keiner weiß genau, ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei denen im Stadion passen und wie viele dann davon kommen, aber naja, lassen wir das. Ich muss und wir alle anderen müssen akzeptieren, dass die da sind und die werden bleiben und die werden erfolgreich sein und die werden auch innerhalb der nächsten Jahre sicherlich mal Deutscher Meister werden. Punkt.
Damit können wir uns, glaube ich, einigen. Aber glaubst du denn, dass Bayern es wieder wird?
Ich glaube, dass Bayern, naja, also ich, du hast, was du gerade über Gladbach gesagt hast, bin ich bei dir. Das ist vor allem sehr, sehr, sehr unaufgeregt. Hätte ich dem Rose nicht so zu 100% zugetraut, macht das super aus meiner Sicht. Das ist auch selten mit ganz viel großem Spektakel verbunden, was die spielen, aber das ist total solide, das ist erfolgreich und das ist ganz unaufgeregt. Ich glaube aber dennoch, dass der zweite Platz und auch der dritte, vierte, ja, dass die vielleicht noch ein bisschen zu ambitioniert sein werden, aber dann, wenn es um Platz 5, 6 geht, wo ja ich hoffentlich Schalke auch so ein bisschen sehe, da werden sie sicherlich ein Wörtchen mitreden. Dortmund habe ich gerade schon genug zugesagt. Jetzt geht es nur noch darum, kann Bayern jetzt aus den zweiten 17 Spielen die Anzahl an Punkte rausholen, die sie brauchen, um Leipzig einzuholen, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass Leipzig im Laufe der Rückrunde auch noch eine Phase haben wird, wo sie mal 3, 4 Spiele, vielleicht nur 1, 2 Punkte oder vielleicht sogar nur oder 3 oder sowas holen, sondern so eine Schwächephase. Und wenn Bayern dann da ist und durchmarschiert, dann werden sie Deutscher Meister. Und mein Gefühl sagt, Bayern macht es am Ende und dann können wir uns alle wieder hinlegen.
Okay, du sagst, um jetzt die Halbserienprognosen zusammenzufassen, Meister Bayern.
Ja.
Ich sag Meister Leipzig. Wer okay. sind die Top 4?
Bayern, Leipzig, Dortmund. Ich weiß, was du jetzt von mir hören willst, aber das werde ich nicht sagen, weil ich gerade flammendes Plädoyer darüber gehalten habe, dass ich solche Sachen nicht öffentlich kommuniziere. Bayern, Leipzig, Dortmund und auf Platz 4 könnte ich mir vorstellen, Gladbach, Leverkusen, Schalke. Einer von den dreien.
Komm.
Einer von den dreien könnte ich mir vorstellen. Bitte? Weiß ich nicht, Nico. Weiß ich nicht. Dafür ist er zu eng. Weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung.
Ich finde, aus vollem emotionalen Herz Schalke zu schreiben.
Werder Bremen wird Vierter.
Ja, genau. Das glaub ich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. So weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Das schaffen wir nicht mehr.
Du musst mal ein bisschen optimistisch sein, Nico.
Ich glaube, auch die drei, die du nennst, Leipzig, Bayern, Dortmund, ich glaube, da kann ich mich auch drauf. Und ich glaube am Ende, dass Gladbach vor Schalke sein wird, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Schalke ein kleines bisschen Übertempo spielt gerade. Aber sie werden trotzdem dann, also wahrscheinlich entweder 5 oder 6 eintrudeln. Also die 6, die da stehen, die werden in meinen Augen auch so bleiben. Das wird eine recht langweilige Restsaison, glaube ich.
Kann gut sein,
Da sind wir uns, glaube ich, einig. Was wird, machen wir es nochmal so, was wird für dich die Überraschung der Rückrunde? Welche Mannschaft?
Vom
Tabellenplatz jetzt. Und sich am meisten verbessern?
Verbessern?
Ja.
Puh. Ja, muss ja dann Bremen sein, ne? Also.
Oh, ja. Sagst du?
Ja, nein, meine ernst. Obwohl, warte mal, ich glaube, dass Wolfsburg durchaus die Qualität im Kader hat, unter den ersten 6 zu landen, ne? Ich meine, das wäre dann jetzt nicht von Tabellenplätze her nicht so ein großer Sprung, aber da traue ich denen durchaus zu. Wir haben gar nicht über Wolfsburg gesprochen, zu Recht auch, aber das Ding ist, das ist schon eine stabile Truppe, die da zusammengebaut haben, ne? Also da braucht mir keiner was sagen. Und dieser Trainer von denen, dieser Oliver Glasner, habe ich vor einem halben Jahr mir noch angeguckt in der Außenwirkung, wie der redet und wie der sich gibt, habe ich gedacht, Alter, den kannst du ja im Bücherclub als Vorleser kannst du ihn engagieren, aber doch nicht als Fußballtrainer, aber der belehrt mich Woche für Woche eines Besseren. Also ich sehe Wolfsburg, sagen wir so, würde mich nicht wundern, wenn die unter den ersten 6, 5, 4 weiß ich vielleicht nicht mehr, aber wenn die da oben noch mal ein bisschen angreifen und ansonsten wirklich einen großen Sprung, wer sollte das sein außer Bremen? Also die, nochmal, ich glaube schon, dass die, ich weiß nur nicht, ob das dann noch mit dem Trainer stattfindet, aber ich glaube schon, dass sie in 10 Spielen, in den nächsten 10 Bundesligaspielen sich so verbessern können, dass sie dann irgendwann auf 13 vielleicht sogar stehen und dann wäre das ein 4 Plätze nach oben gesprungen, die sich aber anfühlen wie 8 Plätze aufgrund der Tabellensituation. Von daher, ja, so. Also nochmal, ich sag das jetzt nicht, weil wir Homies sind oder sonst was. Also die Mannschaft ist besser, als dasteht. Weißt du, warum ich das sag? Weil Schalke letztes Jahr in einer sehr, 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 sehr ähnlichen Situation war. Und letzte Saison habt ihr wahrscheinlich ein bisschen überperformt, diese Saison hart unter, aber das wird schon noch. Punkt. So. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Paderborn da 5 Plätze hochklettert in den nächsten 7 Spielen. Glaube ich nicht.
Ganz interessant, letzter Satz noch zu Wolfsburg, nur zwischendurch, weil wir es vorhin nicht gemacht haben, stimmt. Ist ganz interessant, dass der Trainer ja schon öffentlich die Mannschaft angezählt hat und da auch ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Sie aber die beste Abwehr der Liga haben, ne? Und damit auf Platz 9 stehen. Nur mal so am Rande. Ich glaube übrigens, den größten Sprung wird auch Werder Bremen machen, denn ich halte mich da an dich einfach nur aus blinder grün-weißer Brille, um die Hoffnung darauf zu haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass Eintracht Frankfurt sich aufrappeln wird und ein bisschen nach oben marschieren wird. Die bleiben nicht da unten stehen.
Weiß ich nicht.
Mal gucken. Und wer sind die drei Absteiger?
Wie gerade schon gesagt, Paderborn, Köln und, weiß ich nicht, Relegation könnte dann Düsseldorf sein, könnte Mainz sein. Könnte Hertha, nee. Ja, sowas da halt, ne? Ich tue mich immer schwer mit Absteigern. Also ich sag, Paderborn geht ab und meine ich echt nicht böse und ich finde da total super, wie die in der Bundesliga angekommen sind und wie die auftreten und sich vorgenommen haben, hör mal zu, wir verstecken uns hier nicht, wir spielen da vorne und wir wollen Tore schießen. Und da ziehen die auch durch und das finde ich auch total klasse, aber ich bin halt schon der Meinung, dass, du hast es vorhin in einem Nebensatz ganz treffend formuliert, die spielen dieses Jahr zufällig Bundesliga und dabei wird es aus meiner Sicht auch bleiben, ist nicht böse gemeint. Und die Köln ist, ich habe einfach so ein Gefühl mit die ganzen Themen, über die wir vorhin gesprochen haben, mit hektisch und Unruhe und Panik und wir müssen Weltmeister werden nächste Saison schon und ja, und dann 16, keine Ahnung, werden wir sehen.
Ich gehe von Paderborn und Düsseldorf aus und hoffe ein kleines bisschen auf eine Relegation, 1. FC Köln gegen den HSV.
Ja, kann gut sein, ja.
Damit schließen wir das Ganze hier, würde ich sagen. Wir haben auch solide 80 Minuten zusammengesammelt, ein langer Podcast für euch zum Jahresende von Wichtig ist auf dem Platz, aber es war uns wichtig, mit euch mal gemeinsam darüber zu reden, wie wir diese Bundesliga-Tabelle sehen. Wir sehen uns im Januar wieder.
Ja, aber warte mal, lieber Nico, wir müssen noch einen Preis verlosen, ne?
Ja, genau, komm ich noch dazu. Okay. Wir sprechen uns auf jeden Fall im Januar wieder, dann gibt es eine neue Folge. Ich denke, es wird irgendwann so Mitte, Ende Januar sein. Wir machen das immer recht kurzfristig und spontan, ihr könnt euch drauf freuen. Aber genau das, was Pillow gesagt hat, wir haben auch dieses Mal wieder von unserem lieben Partner Umbro ein Geschenk für euch, können was verlosen. Und zwar, willst du es sagen?
Bitte?
Willst du es sagen?
Ich weiß, nee, mach du. Weiß ich? Ach doch, hast du mir gerade geschickt. Okay. Nee, mach du ruhig. Du moderierst besser als ich.
Okay. Ja, dann packe ich das mal ein kleines bisschen zusammen. Denn, liebe Freunde, ihr dürft euch auf der Umbro-Seite im offiziellen Shop einen Sneaker eurer Wahl aussuchen und könnt ihn dann sporten, so viel ihr wollt. Idealerweise seid ihr natürlich Fan von einem unserer beiden Vereine und könntet euch den Neptun-Sneaker in den Schalke-Farben nehmen. Den Werder-Sneaker gibt's nicht mehr, aber auch da gibt's sicherlich einen schönen, den ihr nehmen könntet. Den Phoenix-Sneaker in ganz weiß zum Beispiel. Was ihr dazu machen müsst, und da letztes Mal es ja um Schalke-Trikot ging und damit dann auch Pillard die Frage gestellt hat, habe ich mir überlegt, wir machen es diesmal um eine Werder-Frage. Und ihr werdet es bei mir in der Story machen müssen. Das heißt, gehört und, ach nee, ich mache es, glaube ich, auch im Feed. Also kommentiert unter dem Foto oder auch in der Story. Ich werde es tatsächlich ein, zwei Mal machen. Sagt mir, welche Spieler muss Werder Bremen verpflichten, damit sie die Klasse noch halten?
Guido Burgstaller, Zlatan Ibrahimovic und mich.
Ja, genau. Die Erfahrung von über 1400 Kreisligaspielen. Genau das. Schreibt es in meine Kommentare rein und unter allen richtigen, unter allen ernst gemeinten Einsendungen, obwohl wahrscheinlich unter allen, werde ich dann verlosen.
Wie willst du denn identifizieren, was ernst gemeint ist in eurer aktuellen Situation? Das wird gar nicht so einfach.
Ja, ich werde in Bremen einmal anrufen, werde mir kurz das Transferbudget erzählen lassen.
Okay.
Dann werde ich die Liste durchgehen und werde sagen, nee, hier, Cristiano Ronaldo wird nichts. Ja. Aber es gibt genug Werder-Fans, auch unter meinen Followern. Ich möchte mit euch in Leidensgemeinschaft treten. Macht euch Gedanken, sagt mir, wen Werder Bremen verpflichten sollte. Und natürlich, wenn ihr Schalke-Fan seid und genauso wie Pillard der Meinung seid, dass dieser Kader auf jeden Fall besser ist als Platz 17, nehmt teil und sucht euch einen Sneaker aus. Seid dabei. Danke, Pillow.
Ja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und wenn mich nicht alles täuscht, verweilst du gerade im Ausland und lässt das Jahr dort ausklingen. Deswegen schon mal, ja, alles Gute, guten Rutsch, gerne fester, aber nicht zu lang und wir quatschen, ne?
Mal dir auch, mein Lieber, mach's dir gemütlich da in GE und lass nicht zu doll knallen, ne? Und wenn einer zu viele Böller schmeißt, geh raus und hau ihm eine.
Ja, ne?
Und wenn er das falsche Trikot anhat. Ja, genau.
Na, komm, aus dem Alter sind wir raus mit falschen Trikots und so. Ja, das machen wir nicht mehr.
Genau. Sehr gut. Guck mal, auch das noch geklärt. Danke, Pillow. Danke euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald und ciao. Macht's gut bei Wichtig ist auf dem Platz.
Ciao.